Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Schwarz-Gelb live aus dem Lac Campagnola am blauen Wunder an einem der schönsten Flecken unserer wunderbaren Stadt. Ein herzliches Willkommen hier aus Fußball Elb Florenz. Wir wollen Appetit machen auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga, wollen vorausschauen, wer sind die Favoriten, welche Neuerungen gibt's und wie gut ist die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gerüstet auf das Abenteuer zweite Liga. Und freuen uns, Tino, auf diese Gäste.
Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir heute über die zweite Liga reden können, denn am 3. August sind es genau 1175 Tage sind seit dem letzten Zweitligaspiel vergangen und wir sind froh, dass er heute hier ist. Er war im letzten Jahr hier, hat gesagt, er ist nicht gekommen, um weiter dritte Liga zu spielen, hat Wort gehalten und mal gucken, was er uns heute erzählt. Herzlich willkommen, Thomas Stamm.
Hallo.
Mensch, was können wir über ihn sagen? Pate, Legende oder einfach nur ein ganz, ganz fettes Stück Dynamo Dresden. Hat fast alle Posten bei der Sportgemeinschaft inne gehabt. Aktuell quasi der Chef vom Sportpark Ostra und Vorsitzender der Dixi-Dörner-Stiftung. Wir haben uns über seine Zusage wirklich sehr gefreut und sagen guten Abend, Ralf Minge.
Und seine Stimme prägt seit mittlerweile fast 4 Jahrzehnten die Fußballübertragung in Deutschland. Wir werden sie jetzt wieder öfter hören, denn Dynamo findet in der zweiten Liga wieder bei Sky statt. Er hat immer eine klare Meinung, wahrscheinlich auch heute Abend, zu Dynamo, zur Fußballkultur insgesamt, zum Videobeweis, zu 50+1. Schön, dass du da bist. Hallo, Hansi Küpper.
Hallo.
Thomas, das hier an der Elbe ist für Sie auch einer der Lieblingsorte, kann man so sagen. Zwar keine Berge, aber trotzdem schön.
Sehr schön, ja. Ja, bin gerne hier in der Ecke, wohne nicht so weit weg von hier. Und Dresden grundsätzlich über die letzten Monate sehr, sehr gern geworden, muss ich sagen, nicht nur die Ecke hier.
Ralf, du bist schon ein paar Jahre länger hier in der Stadt. Hast du so einen Sehnsuchtsort oder wie wir neudeutsch sagen, eine Location, wo du Kraft tankst oder auch mal einfach alle 4, 5 Grade hängen lässt, so wie, gibt's da so eine Ecke?
Ja, erstmal ist es ja so, dass ich ja die letzten 30 Jahre nicht permanent in Dresden gelebt habe, sondern auch ein paar Stationen woanders hatte, auch im Ausland. Und mit den Abständen hat man erstmal registriert, wie schön unsere Stadt ist und wie viel Lebensqualität wir hier vorfinden. Ja, mein Lieblingsort ist mein Zuhause. Das ist allerdings nicht in Dresden. Das ist so 20 Kilometer Richtung Meißen auf dem Bauernhof. Und dort genieße ich die Ruhe mit meiner Familie, mit meinen Enkeln und bin glücklich.
Hansi, du bist auch hin und wieder mal in Dresden. Jetzt vielleicht, wir haben es gerade schon gesagt, öfter. Und heute habe ich mir sagen lassen, warst du auf den Spuren von Erich Kästner unterwegs.
Ja, also ich war früher oft und gerne in Dresden, ist zuletzt ein bisschen weniger geworden, das lag eben auch an Dynamo und der dritten Liga. Ich bin immer sehr gerne hier, bin sehr gerne im Stadion, weil ich sehr gerne Fußballspiele da kommentiere, wo ich merke, dass die Menschen brennen und dass der Fußball ihnen eine Menge bedeutet. Und ansonsten Erich Kästner, den habe ich auch immer sehr geschätzt und bin heute extra ein bisschen früher ausgestiegen, Neustadt schon, um dann über den Albertplatz mal wieder die alten Wege zu gehen. Ich war das letzte Mal in Dresden, haben wir gerade festgestellt, am Tag, als Dynamo Werder Bremen mit 3:0 besiegt hat.
Mhm. Damals Trainer bei Werder Bremen, Markus Anfang. Thomas, aber im Fußball gilt natürlich, nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Vor 73 Tagen sind wir aufgestiegen, aber jetzt mit Blick auf die zweite Bundesliga zählt das nur noch bedingt. Hat denn zumindest der bunte Aufstiegshut einen besonderen Platz bekommen, dass man den möglicherweise, wenn es einen Anlass dafür gibt, nochmal rausholen kann?
Im Moment noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also den gibt's noch und ja, ist jetzt noch keiner auf mich zugekommen. Also ich habe für mich keinen besonderen Platz gefunden, den gibt's aber noch. Und wenn da jemand Dynamo vielleicht irgendwann Interesse hat, den sich zu schnappen, dann sehr, sehr gerne.
Aber wenn Sie ihn sehen, dann kommen schon schöne Erinnerungen auch, oder?
Ja, für das ist schon wieder zu viel los, ist man mit einer neuen Mannschaft unterwegs. Das gehört sich, glaube ich, auch, dass man es in dem Moment feiert. glaube ich, auch gebührend gefeiert hat. Und der Blick aber einfach auch, es sind zu viele Tagesthemen, der geht dann immer wieder nach vorne, die einen beschäftigen. Und ja, von daher ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Abend dran vorbeilaufe und denke, so war schön, von daher. Ein Teil davon, schön konnte der Hut ein Teil davon sein. Aber ja, zu schnelllebig, glaube ich, das heutige Geschäft oder der Fußball. Und der Blick ist da eher in den kommenden Wochen oder jetzt auf Freitag gerichtet, wie zurück.
Dieses erste Halbjahr hier in Dresden, in der Sportstadt Dresden, war ja dann doch ein sehr, sehr erfolgreiches. Anfang haben, glaube ich, die DSC-Volleyballerinnen gemacht mit dem Pokalsieg. Dann sind die Eislöwen aufgestiegen. Dann endlich Dynamo nach zwei verpassten Anläufen. Ralf, wie hast du das erlebt, das Frühjahr? Und wie sehr hast du dich dann auch gefreut, dass es im Mai dann doch soweit war, aller guten Dinge eben in dem Falle 3 und Dynamo wieder in Liga 2.
Ne, war überhaupt ein ganz, ganz tolles Sportjahr für Dresden, nicht zu vergessen, die Monarchs, die Vizemeister geworden sind. Also man muss ja immer auch mal die Substanz zugrunde legen, ja, die Wirtschaftskraft, auch die Anzahl der Einwohner und da kann man bloß sagen, Hut ab. Die Leute, die in den jeweiligen Vereinen gearbeitet haben, haben einen riesen Job gemacht und ja, war ja gefühlt so, dass man von einer Party zur nächsten hätte gehen können. Und insofern haben wir uns natürlich alle riesig gefreut.
Hansi, jetzt ist Dynamo Dresden wieder zurück in dieser zweiten Fußball-Bundesliga, gemeinsam mit Arminia Bielefeld aufgestiegen. Also ich sag mal, über die Zugänge kann sich die zweite Liga nicht beklagen, auch wenn wir natürlich eingestehen müssen, dass mit dem HSV und dem 1. FC Köln zwei Big Player den Aufzug in Richtung erste Etage genommen haben. Aber die Aufsteiger sind nicht ganz schlecht für Liga 2.
Ja, nicht ganz schlecht ist tatsächlich übertrieben, es stimmt. Die zweite Liga hat natürlich mit Köln und Hamburg zwei absolute Alpha-Tiere verloren. Wir haben sie jetzt natürlich auch in der Bundesliga, sind wir natürlich auch nicht so traurig drum. Aber ich glaube, und das weiß ja auch jeder, und das sage ich ja nicht, weil ich jetzt hier bin, sondern weil es einfach Fakt ist, wir alle wissen ja, was es bedeutet, wenn Dynamo mit dieser unglaublichen emotionalen Wucht über die Stadtgrenzen von Dresden hinaus wieder in der zweiten Liga ist. Wir sehen ja auch, welche Spiele gesehen werden, wann die Menschen am Monitor sitzen. Und da ist Dynamo Dresden nun mal einer der attraktivsten Vereine, ich sag sogar mal in Deutschland, und gab ja jetzt gerade dieses Turnier mit Zwickau und Wolfsburg. Da kann man sich ja dann bei YouTube die Klickzahlen angucken von diesen Spielen. Dann weiß man schon, welcher Verein die Menschen richtig bewegt. Und davon profitieren wir natürlich als Sky dann auch.
Erzähl uns, was aus deiner Sicht diese zweite Liga ausmacht. Klar, Tradition, volle Stadion, Spannung. Also vieles ist nicht vorhersehbar. Was ist der Reiz, der uns seit so vielen Jahren in der zweiten Liga in den Bann zieht? Ist es vielleicht, dass der Fußball dort auch noch nicht ganz so ausrechenbar ist und vielleicht auch etwas authentischer noch ist?
Beides, genau. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Sepp Herberger, die Menschen gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, was am Ende rauskommt. Dieses Gesetz des Fußballs ist ja, das muss man leider Gottes sagen, natürlich in Teilen in der Bundesliga außer Kraft gesetzt, wo du schon so oft so klare Favoriten hast, dass du mehr oder weniger weißt, wie die Spiele ausgehen, mit wenigen Ausnahmen. Und die zweite Liga war im letzten Jahr das krasse Gegenteil. Also wirklich das krasse Gegenteil, und dafür habe ich sie auch geliebt. Du bist ins Stadion gegangen oder hast im Studio vor dem Monitor gesessen und du wusstest bei keinem einzigen Spiel wirklich, wer gewinnt das Ding am Ende. Also früher hätte man gesagt, Schalke, Elversberg, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Inzwischen war es so, dass die meisten gesagt haben, ich glaube nicht, dass Schalke das Ding zieht. Und so kam es ja auch. Und am Ende ist dann der HSV aufgestiegen mit einem Punkteschnitt von 1,8. Also ganz dünn. Ne? Der 1. FC Köln ähnlich. Es war fast jedes Spiel war super eng. Der 1. FC Köln hat serienweise Spiele 1-0 gewonnen. Und das hat diese Liga im letzten Jahr wirklich super attraktiv gemacht. Und ich glaube, dass da natürlich für Dynamo dann eben auch eine Chance drin liegt, weil du weißt, wenn du in den entscheidenden Momenten vielleicht auch über die Mentalität vieles bewegst, dann geht da was in dieser Liga.
Reden wir über Dynamo und die zweite Liga. Und wenn du sagst 1,8, Hansi, fällt mir die 2,0 ein, Thomas, die Sie im letzten Jahr immer so als Schnitt vorgegeben haben in der dritten Liga. Das ist sicherlich jetzt nicht die Vorgabe für Liga 2. 11 Tage vorm ersten Spiel und auch mit den Eindrücken, die wir jetzt alle, glaube ich, auch noch in den Köpfen haben vom Sonntag von Zwickau. Ein torloses Unentschieden gegen den Regionalligisten. Darauf wird es ja, das werden Sie vielleicht jetzt auch sagen, werden wir Journalisten brechen das immer so runter. Dann gab es ein 0-2 gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Aus Ihrer Sicht, wo steht die Mannschaft? 1,5 Wochen vorm ersten Ligaspiel in Liga 2.
Gut, ich glaube, zum einen muss man die Leistung sehen in beiden Spielen. Wenn es nach 15 Minuten 3-0 für uns steht oder stehen muss, dann darf sich niemand beschweren. Ich glaube auch Zwickau nicht und waren jetzt sicherlich im ersten Spiel nicht effizient. Und wenn man sich im Nachgang auch nochmal das Spiel gegen Wolfsburg anschaut und Wolfsburg jetzt nicht die schlechteste Bundesligamannschaft ist, die Art und Weise, wie wir dort aufgetreten sind, ja, die soll Mut geben. Ja, ich habe lieber die Punkte respektive die Siege in zwei Wochen, wie jetzt in der Vorbereitung. Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus beiden, dass wir wissen, wir haben Luft nach oben, unsere Themen, die wir bearbeiten müssen, die hatten wir auch letztes Jahr, dass wir jetzt auf eine Liga treffen, wo Dinge so, wie wir sie vielleicht am Sonntag erlebt haben gegen Wolfsburg, einfach knallhart bestraft werden. Fehler, die wir dann auch machen, die ja uns auch im letzten halben, dreiviertel Jahr, vielleicht Jahr beschäftigt haben, einfach eine andere Tragweite haben, was dann auch Gegentore anbelangt. Ich glaube, das ist allen bewusst und das ist aber auch ein Prozess. Wenn wir das hinkriegen, den Prozess zu gehen und gut anpassen können in der zweiten Liga, dann glaube ich, werden auch unsere Punkte einfahren und dass wir in einem Prozess sind, auch mit neuen Spielern, Jungs, die geblieben sind, da wieder eine Mannschaft zu formen, glaube ich, ist völlig normal und gehört dazu. Kann, glaube ich, diverse Vorbereitungsspiele nehmen, jetzt in den letzten Wochen nicht nur von uns. Dann wird man den ein oder anderen unterklassigen Verein finden, der dann auch mal einen Bundesligisten respektive vielleicht einen Zweitligisten geschlagen hat. Von daher ist die Leistung, glaube ich, einzuordnen. Für das sind wir da. Und da würde ich sagen, haben wir in beiden Spielen viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Aber auch ein paar Dinge, die dann einfach auffällig sind, uns auffallen, die wir auch klar besprechen, die noch nicht gut sind und werden sicherlich noch brauchen, bis wir vielleicht die Stabilität haben, die wir uns letztes Jahr dann auch erarbeitet haben.
Was uns aufgefallen ist, ist das Thema Chancenverwertung. Ist das was Dynamo Tatsache schon länger mit sich rumschleppt oder gucken wir hier nur besonders kritisch drauf?
Stelle ich die Frage an die Journalisten, wer die meisten Tore in der dritten Liga geschossen hat letztes Jahr. Da waren wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so verkehrt und das Thema Chancenverwertung hatten wir vor einem Jahr auf dem Schiff auch schon. Ja, ich habe Vertrauen in die Jungs, die wir haben. Ich habe Vertrauen in Abläufe, die wir haben. Grundsätzlich in die Qualität, dass wir uns in der zweiten Liga noch mal ein bisschen breiter aufstellen wollen in der Spitze. Ist, glaube ich, auch nichts Neues und werden wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen. Aber ja, wird ungern auf das Thema Chancenverwertung eingehen, weil in der Vorbereitungsphase, wenn ich sehe, wie intensiv wir letzte Woche auch wieder trainiert haben, dann ist das keine Ausrede, aber es ist immer ein Bestandteil davon. Mit welchem Selbstverständnis spielst du dann vielleicht? Und ja, gerade gegen Zwickau hatten wir viele Chancen. Jetzt kann man das sehen, dass wir sie nicht gemacht haben. Kann aber auch sehen, dass wir, glaube ich, 8 waren es zum Schluss, Chancen uns rausspielen. Dann ist es ein Regionalligist, aber ist trotzdem eine Mannschaft, die 45 Minuten lang mit 10 Mann am eigenen 16er steht. Und dann musst du es trotzdem schaffen, dir die Chancen rauszuspielen, weil ich habe, obwohl sie dann das Spiel gezogen haben, und das ist auch eine Qualität, nicht so viele Chancen gesehen im dritten Spiel. Daran arbeiten wir und ja, ich glaube, die Torausbeute war nicht so verkehrt letztes Jahr.
Ein Wort zum Thema Chancenverwertung. Ich habe letztes Jahr tatsächlich ein Spiel nur gesehen von Dynamo. Das war in Verl und da muss ich sagen, da war die Chancenverwertung exzellent. Ja, das ist richtig.
Kann ich nicht verneinen, aber ich glaube auch keiner der Spieler. Aber auch das haben alle gespürt nach dem Spiel, dass das eines der effizienteren Spiele war.
Ralf, ich habe aber den einen oder anderen, der hat schon gleich Schnappatmung bekommen nach dem Sonntag, nachdem es kein eigenes Tor gegeben hatte, auch als man zwischenzeitlich vielleicht in Prag mal 0-4 zurücklag, am Ende ging es 2-4 aus. Müssen wir Sorgenfalten haben oder sagst du, mal Bälle flach halten? Wir sind anderthalb Wochen vorm Saisonstart und es ist Vorbereitung.
Ja, aber die Muster wiederholen sich doch. Ne? Ja. Irgendjemand hier die Bildzeitung zugeschickt in den Artikel, wo bleiben die Kracher? So, das ist ja immer die Frage, die gestellt wird im Sommer. Und man hat ja auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten immer angesprochen. Man muss dort Geduld haben und ich erinnere mich an das Jahr 16-17, als wir auch aus der dritten Liga aufgestiegen sind, mit dem kleinsten Budget von den 4 Jahren danach, die wir in der zweiten Liga gespielt haben und sind am Ende Fünfter geworden, ne, weil das Team ganz einfach funktioniert hat. Und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, als wenn ich dann vielleicht 3 oder 4 Individualisten mit einer hohen Qualität habe, die mir aber den Laden durcheinander bringen. Und insofern habe ich vollstes Vertrauen in das Team, in das Trainerteam, in das Funktionsteam, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden, um konkurrenzfähig zu sein. Ganz klar.
Thomas, dann schneidet man ein anderes Lieblingsthema von uns Journalisten an in der Vorbereitung. Und da sind wir bei Wortspielen immer besonders kreativ, bei der Suche nach der Stammelf. Da haben wir ja nur gedacht, am Sonntag in Zwickau, wir sehen gegen Wolfsburg die Mannschaft, die aufläuft. Sie haben danach auch gesagt, das könnte so die Tendenz sein, 3-4 Härtefälle vielleicht. Haben wir uns mit Journalisten die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, vielleicht wahrscheinlich war es die Abwehrkette. Das sind die, die gegen Zwickau spielten, die aber eigentlich auch gegen Wolfsburg hätten da spielen sollen. Nehmen wir mal ein weißes Blatt Papier. Wie viel der 11 Namen gegen Fürth stehen bei Ihnen im Kopf schon drauf, wo Sie sagen, wenn jetzt alles normal läuft, da weiß ich, die spielen in Fürth?
In der Stammelf.
In der Stammelf.
Ja, wenn ich ehrlich bin, keiner. Also natürlich macht man sich Gedanken, aber ich habe null. So habe ich letztes Jahr oder die letzten Jahre auch gearbeitet. Nicht im Kopf. Natürlich hat man eine gewisse Tendenz und die Tendenz ist so, wie ich sie gesagt habe, ja. Die Tendenz, wenn wir uns hätten entscheiden müssen, wer führt am Wochenende gewesen, wäre das die Startelf gewesen, wie wir sie gegen Wolfsburg gewählt haben. Von daher kann ich das nur bestätigen und dass natürlich Entscheidungen gibt in der Vorbereitungsphase, dass ein oder andere sich vielleicht auch nochmal schauen möchte, wie geht der ein oder andere Spieler vielleicht mit einer Entscheidung um, die man dann auch bewusst trifft. Gehört, glaube ich, dazu, aber ich glaube, dass die Aufstellung am Sonntag genau so gewesen wäre. Also wenn Fürth am Sonntag gewesen wäre, wären wir mit der Elf rein, weil es die Jungs über die Wochen gesehen, vielleicht auch, wenn man das letzte halbe Jahr mit reinnimmt. Ich glaube, das komplette Jahr sollte man nicht mit reinnehmen, weil da einfach auch die Eindrücke aus der Rückrunde sehr, sehr wichtig sind. Hätten wir uns sehr wahrscheinlich für die Jungs entschieden und haben auch klar gesagt, dass wir Richtung dieses Wochenende da hingehen wollen. Und die Leistung, losgelöst vom Resultat in beiden Spielen, macht mir Mut, dass wir da gerade auch im Hinblick auf Fürth eine gute Kadergröße, respektive eine Kaderstärke, so muss ich sagen, gute Jungs für die 20 Plätze finden werden, um auch in Fürth konkurrenzfähig zu sein.
Vor Fürth kommt erst noch Freiburg am Freitag, die Generalprobe. Welchen Stellenwert nimmt das Spiel ein? Gespielt wird ja in Österreich. Das ist durchaus ungewöhnlich, dass Dynamo die Generalprobe in Österreich bestreitet gegen den SC Freiburg. Was wollen Sie sehen von der Mannschaft? Und werden wir da vermutlich auch die, wenn Freitag vierter Gegner wäre das dann die Stammstartelf?
Ja, also ich glaube, von dem kann man ausgehen, dass wir die 2x60 Minuten so nutzen, dass wir irgendwo zwischen 70 und 80 Minuten wahrscheinlich die Jungs sehen werden, wo wir aktuell das Gefühl haben, die wollen wir dann auch gegen Fürth sehen. Und trotzdem, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie wir es dann gegen Regensburg letztes Jahr gemacht haben, was dann die Entscheidung die Woche drauf war. Da, glaube ich, ist es wichtig, und das haben wir im Gegensatz zum letzten Jahr uns einfach auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Da war ich jetzt im Prozess noch nicht komplett mit dabei, was dann die Vorbereitungsspiele anbelangt. Aber dann darf man dann nicht vergessen, mit aller Tradition, die der Verein dann auch hat, wir haben gegen Prag gespielt. Wir können das Ding auch 6-0 gewinnen gegen Zwickau, haben wir nicht. Ja, das kann man uns ankreiden. Wenn wir 6-0 gewinnen, dann ist schon wieder Aufbruchstimmung, so wie es halt bei Dynamo dann so ist. Und ich glaube, so der Mittelweg ist dann oft auch entscheidend. Wolfsburg und Freiburg werden jetzt auch nicht die Vereine sein, wo man einfach in der Vorbereitungsphase so durchgeht, und genauso wollten wir es wählen, damit wir wissen, was in der zweiten Liga auf uns zukommt, und sind extrem froh, dass wir dann auch den Test, gerade über 2x60 Minuten, auch den Jungs nochmal Spielzeit zu geben, gegen Freiburg wählen können, weil es dann auch eine sehr, sehr gute Bundesligamannschaft ist, auf die wir am Freitag treffen werden.
Eine Personalie aus dem bestehenden Kader würde ich gerne nochmal mit Ihnen abklären. Sie haben es am Sonntag in Zwickau angedeutet. Es besteht die Hoffnung, dass Niklas Hauptmann wieder zurückkehrt, dass er zumindest diese Woche trainiert. Jetzt sind nochmal 2 Tage vergangen. Wie ist die Tendenz? Wird er am Freitag dabei sein? Besteht die Chance, dass er gegen Fürth im Kader stehen kann? Ist er gesundheitlich wieder soweit fit?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ihm geht es gesundheitlich sehr, sehr gut. Konnte die letzten Tage, Wochen würde ich schon fast sagen, sehr intensiv auch schon trainieren, so dass wir jetzt nicht bei Null anfangen werden. Wir trotzdem in ein komplettes Mannschaftstraining morgen mit einsteigen. Das ist dann auch die Realität, und dann muss man sehen. Kurzfristige Entscheidung für Freitag, da sind wir noch nicht ganz klar, und trotzdem, glaube ich, wenn er dann eine komplette Trainingswoche hat vorführt, dann gehe ich davon aus, dass wir die Qualitäten, die er dann auch mitbringt, dabei haben wollen. Mit welcher Spielzeit kann ich nicht sagen, weil das einfach auch schwer abzuschätzen ist. Aber ich würde schon sagen, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass er gesund ist und hoffentlich auch nicht so wie die Wochen davor, muss man dann auch sagen, mit Schmerzen dann spielen muss. Das hat Prio. Und wenn es dann länger dauern sollte, dann dauert es länger. Ich glaube, da steht der Spieler bei uns immer im Vordergrund.
Jetzt treffen Sie am Freitag, auch wenn es nur ein Testspiel ist, auf die Vergangenheit, auf den SC Freiburg, dass das ein besonderer Kick ist, steht außer Frage. Jetzt habe ich natürlich gestern gelesen, dass Julian Schuster beim SC Freiburg seinen Vertrag verlängert hat. Gibt's denn bei Ihnen schon was Frisches zu verkünden? Wo wir jetzt hier so entspannt zusammensitzen, eine gute Möglichkeit, wenn Sie was zu verkünden haben, gerne, raus damit.
Aktuell nicht und so. Ja, Wasserstandsmeldung geben wir ja bekanntlich keine.
Wir sind hier so nah an der Elbe, ja, da kann man noch über Wasserstände reden.
Das ist richtig. Hat gerade sehr wenig Wasser, wenn ich es ja. richtig sehe. Nein, ich glaube, wir sind da im Austausch. Ich glaube, am Ende haben die 9 Jahre in Freiburg und die 4 Jahre in Winterthur. War zwar in Anführungszeichen nur ein Jugendbereich, aber haben ja auch eine gewisse Aussagekraft, dass ich jetzt nicht der bin, der ja, schnell wieder die nächste Aufgabe sucht und eher hierher gekommen, letztes Jahr schon, um, das weiß ich dann auch, im Fußball kann das schnell gehen, aber eher auch um zu bleiben. Die Gespräche sind gut und ja, zu gegebener Zeit wird man da hoffentlich einen gemeinsamen Weg finden, dass ich zufrieden bin, dass die andere Seite jetzt, glaube ich, nicht komplett unzufrieden ist. Ist, glaube ich, auch allen klar, dass ich mich auf das Spiel am Freitag freue, auch. Weil, ja, wenn man 9 Jahre irgendwo gearbeitet hat, dann kennt man einfach sehr, sehr viele Leute und auf das freue ich mich eigentlich am meisten, dass man viele Leute, die man jetzt ein Jahr lang nicht gesehen hat, davor 9 Jahre sehr oft gesehen hat, dass man da mit vielen, auch wenn es nur kurz ist, sich kurz unterhalten kann, die wieder sieht, weil das Fußballgeschäft einfach dann so ist, dass man wahrscheinlich sich ein Jahr lang wieder sehr, sehr selten sieht.
Vielleicht im Pokal.
Ja, für das müssen wir eine Runde weiterkommen und für das ist Mainz jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe, auch wenn der Name vielleicht dann so, ja, kann man, aber die haben jetzt letztes Jahr auch nicht die schlechteste Bundesliga-Saison gespielt, muss man sagen.
Aber Ralf, der Verein wäre nicht schlecht beraten, jetzt mit ihm weiterzumachen und die Tinte zum Trocknen zu bringen, oder sehe ich das falsch?
Nee, keine Frage. Wie es Thomas gesagt hat, gehören immer 2 Seiten dazu. Und das muss man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen, ja, die Vorstellungen, die existieren. Aber in die Saison zu gehen und dann auch für die darauffolgende Saison Planungssicherheit zu haben, mich würde es sehr freuen, auf jeden Fall.
Und klar, Hansi, du hast in den letzten Jahren mehr erste und zweite Liga kommentiert, verfolgst aber natürlich das Geschehen hier auch in Dresden. Aber seine Art kommt hier in Dresden wirklich gut an.
Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe es aus der Distanz verfolgt, aber ich lese natürlich dann auch viel und man spricht auch mit Kollegen. Der älteste Sohn ist ja bei Magenta, hat auch ab und zu schon am Spielfeldrand die Interviews geführt. Also wir verfolgen das mit und ich glaube, dass es grundsätzlich einem Verein wie Dynamo, der diese unheimliche Fanbase hat, der diese Wucht hat, der diese Emotionalität hat, was natürlich auch mal kippen kann, dass es grundsätzlich diesen Verein sehr, sehr gut tut, wenn da jemand ist, der für Stabilität steht, der die Dinge vielleicht, wenn sie ein bisschen unruhiger werden, auch mal wieder ein bisschen beruhigt. Und wenn ich da jetzt mal kurz den Sidestep machen soll zu einem anderen Verein, auch in der zweiten Liga, wir wissen ja alle nicht, was aus Schalke wird, aber ich glaube, dass sie mit Frank Baumann jemanden geholt haben, der wirklich für Sachlichkeit steht, für Unaufgeregtheit, für Kompetenz natürlich. Ich glaube, das ist das Beste, was Schalke passieren kann. Und ich glaube, ein bisschen aus der Distanz natürlich auch, dass du das Beste bist im Moment, was Dynamo passieren kann.
Frank Baumann jetzt für das Sportliche zuständig in Gelsenkirchen.
Wir haben über die Elbe geredet, da fällt mir ein, Sie haben es auch angesprochen, vor einem Jahr saßen wir zusammen. Was hat sich seitdem für Sie verändert? Was sich für die Elbe verändert hat, das kann man sagen, es fehlt eine Brücke. Aber Sie haben vielleicht, vielleicht haben Sie ganz viele neue Eindrücke gewonnen. Über die Lieblingsecke hier haben wir schon gesprochen, aber auch für Sie persönlich als Trainer, was hat das Jahr mit Ihnen gemacht? Jetzt rückblickend, ein Jahr Dresden.
Klar, die Gegend, die Stadt, die Menschen schätzen gelernt, lieben gelernt, ein Stück weit auch. Also es fühlt sich mehr natürlich wie, ist immer so ein großes Wort, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, es fühlt sich wie zu Hause an, aber trotzdem fährt man von der Arbeit in die Wohnung und umgekehrt und es fühlt sich trotzdem so ein Stück weit an, dass man angekommen ist, mehr als das. Ich glaube, das hat sich sicherlich verändert. Viele Ecken gesehen, die man ja dann auch über die Zeit erkunden kann und erleben dürfen. Davor waren es 2-mal Auswärtsspiele mit der zweiten Mannschaft von Freiburg, einfach auch erleben dürfen, was der Verein an Emotionen ausstrahlt, was möglich ist, was man hier bewegen kann und ja, mich bestätigt in der Entscheidung, dass ich das vor einem Jahr genau so bewusst auch gewählt habe. Sehr viele schöne Momente erlebt, sehr viele Momente, die prägend waren, die man so nicht mehr vergisst. Und da geht es dann nicht nur um, ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen, ist jetzt nicht nur die Aufstiegsfeier, die unglaublich war, schwer da Worte zu finden. Und von den Momenten hast du halt, eigentlich muss man fast sagen, fast alle zwei Wochen fühlt sich das dann so an. Und das ist außergewöhnlich und das möchte man eigentlich nicht mehr missen. Das ist ein Riesenprivileg, nicht nur für mich, ich glaube für alle, die bei diesem Verein arbeiten dürfen mit, wie es dann so oft ist, wenn du diese Sonnenseite hast, hast du natürlich auch immer mal wieder eine andere und die hat man natürlich in dem Jahr auch immer mal wieder gespürt. Ich glaube aber, dass ich das ganz gut hinkriege, das auch ein bisschen beiseite zu lassen und ja, nicht immer alles so zu konsumieren, wie es dann vielleicht der eine oder andere macht.
Ist die Vorbereitung jetzt für Sie eine andere, weil Sie eben schon ein Jahr da sind, weil Sie die Gegebenheiten kennen, die Mitarbeiter, Großteil der Mannschaft, den Verein, das Umfeld? Ich habe das Gefühl, Sie sind ein Stück weit auch direkter und Sie haben im Kicker neulich erzählt, Sie wären gerne einen Tick offener. Sie meinten das, glaube ich, bezogen auf Spielideen. Ich habe den Eindruck, Sie sind auch direkter als noch vor einem Jahr. Unter dem Motto, ja, ich weiß jetzt, wo ich bin und wie ich die Leute zu nehmen habe, aber die Leute wissen eben auch, wie ich zu nehmen bin.
Ja, aber so geht es uns doch allen so. Also wenn wir irgendwie, ist immer eine Beziehungsebene, da geht es gar nicht um einen Job, sondern ich glaube, jeder, der neuen Arbeitsplatz vorfindet oder, keine Ahnung, sich frisch verliebt, irgendwo in eine Beziehung reingeht. Also es muss sich ja alles ein Stück weit finden und ich glaube, das ist völlig normal, gehört dazu und dass man sich da wohler fühlt, dass man sich vielleicht mehr so geben kann, wie man am Ende des Tages auch ist, das ist, glaube ich, auch okay und Fans, einfach der falsche Ansatz zu kommen und Dinge einfach nur vorzugeben. Deshalb war es natürlich letztes Jahr so, alle ein Stück weit mitzunehmen, das mache ich immer noch, glaube ich, würde ich sagen, so arbeite ich auch, nehme mir da auch immer wieder aus dem kompletten Staff oder aus dem Umfeld auch, wo ich glaube, ich kann profitieren, nehme ich mir natürlich auch Meinung mit und das ist das, was ich im Kicker gemeint habe. Ich glaube, da habe ich gerade, wenn es um die eigene Spielidee geht, einfach eine klare Vorstellung und ja, natürlich, wenn ich die implementieren möchte, wenn ich die reinbringen will in eine Gruppe, dann ist natürlich so, dass ich vielleicht am Anfang eher auch mein Ding durchziehen muss, weil am Ende ist ja auch oft so im Fußball, wenn einer gehen muss, darf, dann ist es oft der Trainer und dann habe ich mir auch gesagt vor dieser Station, dass ich mich da bezüglich der Idee, wie ich Fußball spielen möchte, nicht verbiegen möchte, auch nicht, wenn gegen Hannover 2 nach 8 Minuten gepfiffen wird beim Stand von 0-0, verbiegen wir uns nicht oder ich möchte mich nicht verbiegen. Und da glaube ich, natürlich hat man nach einem Jahr eine andere, was heißt eine andere Sicherheit? Ich glaube, es geht einfach darum, mehr angekommen zu sein in Dresden, im Verein. Und trotzdem probiere ich mit der Art und Weise, wie ich angefangen habe, genau gleich weiterzumachen. Nämlich, es ist ein Miteinander. Ich werde Dinge selten bis nie alleine entscheiden. Wir reden immer über eine Aufstellung im Trainerteam. Ich hole mir immer Meinungen ein. Am Ende, ja, bin ich der es entscheiden darf, muss. Aber das ist mir wichtig, dass das immer miteinander ist und jeder trägt da, habe ich ja, glaube ich, auch schon oft gesagt, einen Teil dazu bei. Das sage ich nicht nur so, sondern ich würde schon sagen, dass das genau so ist bei uns und das macht, glaube ich, dann am Ende des Tages auch uns aus und soll uns auch in Zukunft ausmachen.
Trainer, bei den folgenden drei Fragen, die zwingend zu einer Saisonvorschau gehören, erwarte ich jetzt von Ihnen ein kurzes Nein. Aber überraschen Sie mich gerne vom Gegenteil. Ich bin gespannt. Wollen Sie uns den Kapitän für die kommende Spielzeit verraten?
Nein, kann ich noch nicht. Wenn die Frage eine Woche später gekommen wäre, also der Podcast eine Woche später, dann hätte ich sie beantworten können.
Okay. Wollen Sie uns denn verraten, wer in der kommenden Saison im Tor steht?
Ja, einer der drei Torhüter.
Und wollen Sie uns mit uns heute über Neuzugänge reden? Anders als am Sonntag?
Ja, können wir tun. Die Frage ist, ob das so zielführend ist.
Es interessiert, glaube ich, die Menschen.
Ja, also Namen werde ich keine nennen.
Aber schade.
Was echt spannend ist, die Dinge, die dann echt auch zugetragen werden, wer da alles kursiert. Gefühlt sind wir an allen Spielern dran. Das ist dann auch gut, wenn die Presse alle Spieler mal durchgeackert hat, dann werden sie auch mal einen Treffer landen. Also so die Taktik dahinter habe ich verstanden. Dann kann man dann auch sagen, ja, entweder was die Bild-Zeitung oder der Kicker lag richtig, aber am Ende hat man, glaube ich, alle, die irgendwie für uns finanziell, also so, man kann es ja auch so ein bisschen abschätzen, aber ja, habe die letzten Tage auch Spieler zugetragen bekommen, die dann bei uns schon im Gespräch waren und mit denen wir Gespräche geführt haben, was nicht ansatzweise so war. Also es ist manchmal sehr, sehr amüsant, muss man sagen. Ich glaube, wir sind in vielen Gesprächen. Die Qualität, die wir brauchen, zwingend brauchen, die ist unserer Meinung nach nicht ganz so einfach zu finden und ist wahrscheinlich auch nicht vertragslos. Und wenn sie vertragslos sind, dann betrifft es wahrscheinlich eher einen Bundesligisten, der sich dann damit beschäftigt. Aber wir werden jetzt heute natürlich nicht über Namen sprechen.
Aber Ralf, so ein Stürmer oder so ein Innenverteidiger wären schon noch ganz schlecht, oder?
Ja, aber der Thomas hat das, glaube ich, perfekt zusammengefasst, gut, wie die Situation ist. Und das haben wir jahrelang das gleiche Spielchen erlebt. Und insofern ist auch die Besonnenheit und Ruhe, mit der er das hier begründet und artikuliert, das ist genau die richtige Einstellung. Also alles andere, wenn ich jetzt in Hektik verfallen würde, würde ich ja damit indirekt auch meinen eigenen Kader schon wieder angreifen. Insofern finde ich das die Umgehensweise.
Ich werde gleich auf jeden Fall ganz schnell in den Dienstplan von Sky gucken. Wer macht das erste Dynamo-Spiel? Dann rufe ich den Kollegen an. Dann werde ich sagen, hör mal, ich habe eine brandheiße Info für dich. Richtig heiß, bei Dynamo wird einer von den drei Torhütern im Tor stehen.
Thomas, Sie haben es angesprochen, bei der Suche nach Spielern, die individuelle Qualität ist ganz wichtig. Und ein anderer Punkt ist die Teamfähigkeit. Das haben Sie in Interviews auch anklingen lassen. Und das ist ja auch was, was die Mannschaft in der vergangenen Saison getragen hat, was irgendwie so ein Motto ist, was die Aufstiegsfeier, sage ich mal, überlebt hat, was sich die Mannschaft, der Verein, das Staff auch mit in diese Zweitligasaison hinübernehmen will. Macht das die Spielersuche auch schwieriger? Weil man nämlich neben dieser individuellen Qualität, die man wahrscheinlich irgendwo ablesen kann an Daten, da gibt es ja Scouts und tausende Messmethoden, diese Teamfähigkeit irgendwo ermitteln muss.
Ich glaube, das ist das, was Ralf vorher angesprochen hat. Am Ende hast du immer mit Menschen zu tun und Dinge müssen funktionieren. Es ist immer miteinander. Dann sind Daten manchmal wichtig, aber für mich nicht ganz so entscheidend. Und da muss ich schon sagen, durfte ich 9 Jahre lang, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Beispiel viele Dinge für mich mitnehmen, wo man in Freiburg, das muss man einfach auch sagen, viele dieser Dinge einfach gut entscheidet, richtig entscheidet, sich auch nicht beeinflussen lässt und dann ist ein guter Charakter, der zu uns in die Mannschaft kommt, glaube ich, entscheidend wichtig, aber das ist nicht nur bei uns so, ich glaube, den Mannschaften, denen das gelingt, die werden erfolgreich sein, die da klar sind, es sind oft nicht die, das ist das, was Ralf gesagt hat, nicht die qualitativ besten Mannschaften, nicht die Mannschaften, die vielleicht das höchste Budget haben, sondern ich glaube, die ja, eine gewisse Qualität brauchst du, aber am Ende wird es ganz viel um Geschlossenheit gehen. Sind wir in der Lage, als Gruppe stärker zu sein wie andere? Gelingt uns das? Dann glaube ich, werden wir auch in der zweiten Liga Spaß haben mit den Zuschauern zusammen. Wir als Gruppe. Und das steht über allem und dass da, ich würde gar nicht mal sagen, dass es schwieriger ist, aber es braucht vielleicht einfach mehr Zeit, weil wenn du nur auf Daten gehst, vielleicht auf Spieler, die du live gesehen hast, einen Spieler, den du beobachtet hast und dann sagst, ja, wollen wir machen, er will es machen und herzlich willkommen bei der SGD und weißt aber nichts über ihn als Menschen, dann kann das sehr, sehr schnell zu Überraschungen führen. Die Garantie hast du trotzdem nicht, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du Gespräche führst, wenn du ein Gefühl probierst zu bekommen, macht er uns nicht nur inhaltlich stärker, sondern kann vielleicht auch durch seine Art und Weise die Gruppe nochmal besser machen, weil gerade so diese Diversität in der Gruppe zu haben, auch was den Charakter anbelangt, wenn wir nur Jungs wie Stefan oder nur Jungs wie Haupe haben, ich nenne jetzt diese zwei Beispiele, vom gleichen Typ, dann wird es nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir gut damit gefahren, wird aber auch behaupten, dass es jetzt nicht ein Erfolgsrezept ist von uns oder jetzt, weil ich Freiburg angesprochen habe, aber ich glaube, man nimmt sich da einfach genügend Zeit für Entscheidungen und das tun wir auch. Deshalb können wir heute leider noch nichts verkünden.
Oh, dann lass uns doch über die neue Saison reden, oder?
Ja, also was zu einer guten Saisonvorschau gehört, ist natürlich neben dem Personal die Frage nach dem Saisonziel. Sie haben gerade gesagt, Spaß in der zweiten Liga wollen Sie haben. Sie haben in dem vergangenen Jahr gesagt, Sie sind nicht gekommen, um noch ein Jahr dritte Liga zu spielen. Könnten wir Ihnen den Satz entlocken, Sie sind nicht aufgestiegen, um nach einem Jahr die Liga schon wieder nach unten zu verlassen? Ist das große Ziel, Klassenerhalt, oder geht es um mehr? Letztes Jahr haben Sie uns ja dann überrascht mit dem 2-0er-Punkteschnitt, der ja automatisch den Aufstieg irgendwie bedeutet.
Haben wir nicht geschafft.
Nee, aber wenn es erreicht wäre, wäre das ja wie Aufstieg sozusagen. Gibt es schon eine Vorgabe, so eine
interne? Also den Zweierschnitt werde ich hier nicht verkünden.
Das ist klar.
Das wäre schön.
Ja. Wenn ich höre, hier mit 1,8 kann man schon aufsteigen. Dann, also grundsätzlich muss das Ziel Klassenerhalt sein. Aber ja, ich glaube, wir alle haben die Erwartungshaltung an uns, ich an mich. Das war da hochgekommen sind, um auch zu bleiben, um nicht wieder ein Jahr drauf eins weiter unten zu agieren. Dass das ähnlich wie letztes Jahr in Bezug vielleicht auf Aufstieg, wir haben es ja nie benannt, aber in Bezug auf Aufstieg genau gleich schwierig sein wird, aber auf eine andere Art und Weise, ist, glaube ich, völlig normal, wenn man oder muss völlig klar sein, wenn man sieht, wie die letzten Jahre, nicht nur letztes Jahr, die letzten Jahre, die zweite Liga einfach extrem ausgeglichen war, dann ja eben gerade das Beispiel Köln so oft 1-0 gewonnen. Das kann sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Ulm ist ein Beispiel, jetzt sagt man, oh, jetzt ist eine Mannschaft wieder hoch und dann wieder runter, ja, ist ein Aufsteiger. Und wenn man sich dann trotzdem ein bisschen anschaut, wie Ulm gespielt hat, wie viele Spiele sie auch mit einem Torunterschied einem dann vielleicht, gerade was die Unentschieden anbelangt, aber vielleicht auch bei Niederlagen nicht haben ziehen können für sich, dann wird es eher wahrscheinlich wieder, und da würde ich die gleiche Aussage tätigen, wie ich, glaube ich, letztes Jahr auch getätigt hat, eher auf die letzten 3 bis 5 Spiele ankommen, dass wir diese 40-Punkte-Marke haben, wenn wir sie davor haben. Ja, sagt keiner nein, aber ich glaube schon, dass wir da eher bis auf die letzten 3 Spieltage hinarbeiten müssen. Das muss allen bewusst sein, muss dem Umfeld bewusst sein, und alles andere möchte ich eigentlich nicht drüber sprechen. Und wenn wir das hinkriegen, da die Ruhe bewahren, die Demut auch haben, Woche für Woche, Tag für Tag fast eher gut zu arbeiten, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es mal nicht läuft, dann habe ich aber auch die Überzeugung, dass wir so gute Arbeit leisten, und da primär die Jungs, ich sehe das Woche für Woche. Es hat auch sehr viel mit dem Charakter zu tun, weil dadurch generiere ich Entwicklung, und Entwicklung ist im Normalfall so, wenn das einer Mannschaft gelingt, dann fährst du mittelfristig langfristig so oder so, aber manchmal auch kurzfristig Punkte ein. Und wenn ich sehe, wie die Jungs arbeiten, dann glaube ich auch, dass es möglich ist. Nicht, weil wir wahrscheinlich jedes Heimspiel ausverkauft haben, auch das wird dazu beitragen, aber grundsätzlich habe ich da Überzeugung in das ganze Projekt, und ja, die 40-Punkte-Marke muss trotzdem das Ziel sein.
Ralf, was braucht's, um diesen Klassenerhalt möglichst schnell und sicher einzufahren? Oder anders gefragt, gilt dein alter Satz noch, den du immer geprägt hast, Mentalität schlägt Qualität?
Ja, das ist ja im Prinzip ein bisschen auf den Nenner gebracht, was der Thomas gesagt hat. Das hat ja was mit Team zu tun, mit Stabilität im Team, Ausgewogenheit. Und das wird eine wichtige Rolle spielen. Das ist jetzt auch nicht der Mega-Umbruch dieses Jahr. Sinnvolle Ergänzungen, die den Konkurrenzkampf beleben, die vielleicht auch in Sachen Qualität oder Zweitliga-Erfahrung noch ein bisschen mehr mitbringen. Und dann wird es, ja, ist auch eine Floskel, wird es wichtig sein, dass man vom ersten Spieltag an merkt, dass man in der Liga mithalten kann. Nicht, dass man jetzt zwingend die ersten 4 Spiele gewinnt oder so, aber dass man das Gefühl bekommt als Mannschaft, als Trainerteam, wir sind absolut konkurrenzfähig, wir haben den einen oder anderen Punkt schon geholt, und das stärkt natürlich dann auch das Selbstvertrauen. Ne? Das ist meine Perspektive dazu.
Hansi, aber in den letzten 5 Spielzeiten, ich habe es mal durchgeguckt, sind gleich 8 der 14 Aufsteiger gleich wieder runtergegangen und abgestiegen. Also mehr als die Hälfte. So wirst du als Drittligist dann natürlich schnell zur Fahrstuhlmannschaft.
Ja, die Gefahr ist natürlich riesig, überhaupt keine Frage. Liegt ja auch so ein bisschen im System. Vielleicht kommen wir dann noch kurz darauf zu sprechen, dass du natürlich auch, wenn du von unten kommst, eigentlich Herausragendes geleistet hast, natürlich trotzdem erstmal noch finanziell abgehängt wirst und halt feststellst, es ist schwierig, auf dem Transfermarkt dagegen zu halten. Aber es gab natürlich auch die Beispiele, gerade im letzten Jahr, da hatte man 2 Mannschaften, die durchgestartet sind von der 4. bis in die 2. Liga. Eigentlich etwas, was kaum möglich ist und wo man sagt, die 2. Liga ist zu früh gekommen. Und Thomas hat es gerade angesprochen, wenn die Spiele der Ulmer nach 80 Minuten abgepfiffen worden wären, klar, konjunktiv, da wären die, glaube ich, Tabellen-7. Gewesen. Also sie sind abgestiegen, aber sie waren schon ganz nah dran. Und Preußen Münster hat es dann sogar geschafft. Und ich glaube, das zeigt, was geht. Und also ich habe wirklich viele Fehlprognosen im letzten Jahr in der 2. Liga losgelassen. Aber einmal habe ich... Einmal habe ich, glaube ich, ziemlich gut gelegen, das weiß ich noch, da haben wir Samstagabend ein Topspiel, ich glaube, in Düsseldorf gehabt. Ich habe mit Simon Terodde da gesessen und Elversberg hatte am Nachmittag, glaube ich, gewonnen. Und da habe ich gesagt, das war in der Hinrunde noch. Ich sage, Simon, aber jetzt mal so, also Elversberg, alles das, was wir hier gerade besprochen haben, Mentalität, Geschlossenheit, die anderen sind nervös und und da hat der Simon mich fast ausgelacht, wäre übertrieben, also na komm jetzt Elversberg, tja, und am Ende stehen die halt mit einem Bein in der Bundesliga, scheitern spät, aber ich glaube, dass Elversberg vielen gezeigt hat, was man machen kann, wenn man als Fußballmannschaft funktioniert.
Dein Elversberg kriecht jetzt in der Regionalliga rum, Tino, aber das mal nur am Rande. Tanzi hat es schon gerade so ein bisschen durch die Blume durchgehen lassen. Die Diskrepanz bei den TV-Geldern in der zweiten Liga. Jetzt sagt man, der VfL Bochum von oben runtergekommen. Der bekommt in der kommenden Spielzeit 20 Millionen, Dynamo 6,9 Millionen. Also etwas mehr als ein Drittel. Halt, wie gleicht man diesen Nachteil aus, der ja vorhanden ist und ja, anders gut. Als in der dritten Liga?
Ja, das ist ja jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr so. Ne? Das sind halt Sachen, die sind aus meiner Sicht natürlich auch reformbedürftig, überhaupt keine Frage, aber ich muss ja die Gegebenheiten jetzt so annehmen. Ne? Und auch aus so einer Situation kann man ja letztendlich, oder wir haben es ja damals gemacht, kann ja auch eine Chance entstehen, gerade was den eigenen Nachwuchs anbelangt. Ich meine, muss man uns vor Augen halten, wir hatten damals mit Stefania Kaufmann, die sind zu Stammspielern geworden und haben uns und dem Verein 2 Jahre später 5 Millionen Euro Transferentschädigung gebracht, was einen Riesenbeitrag auch zur Entschuldung des Vereins mit sich gebracht hat. Also ich glaube, dort muss man eine gute Mischung, eine gute Balance finden. Ich sage auch nach wie vor, ich meine, das liegt ja ein bisschen was auf dem Konto, überhaupt keine Frage, aber wir tun auch gut daran, trotzdem sorgsam zu wirtschaften. Wir haben andere Zeiten hinter uns, wo wir mit Bürgschaften am letzten Tag das Lizenzierungsverfahren nach Frankfurt geflogen sind, damit das gerade noch durchgeht. Also ich glaube, da ist das Trainerteam auch und die Verantwortlichen bodenständig genug, um dort vielleicht sogar aus so einer Situation oder in dieser Situation auch eine Chance zu sehen.
Und Trainer, Dynamo hat gleich mehrere Spieler, die die zweite Liga noch gar nicht kennen, noch nie gespielt haben. Kann man fehlende Zweitliga-Erfahrung mit der Euphorie auf die neue Liga ausgleichen, kompensieren?
Schwierig, glaube ich, würde ich sagen. Natürlich kann ich das ein Stück weit tragen. Ist auch, dass wir jetzt nicht einen Riesenumbruch haben, was schon angesprochen wurde, kann ich tragen. Ich finde das Beispiel ganz gut in dem Jahr, wo wir mit der Zweitvertretung von Freiburg hoch sind in die dritte Liga, würde ich sagen, mehr als 95% der Spieler, außer Vincent, glaube ich, würde ich sagen, vielleicht noch Johannes Flum, der aber im Nachgang dann sehr, sehr wenig gespielt hat. Aber das waren so die zwei, die Zweitliga- respektive Drittliga-Erfahrung hatten. Mit Flumi jemand, der schon ein bisschen im Alter war, natürlich auch Erstliga-Erfahrung, aber eigentlich hast du 95% der Spieler, die noch kein einziges Drittligaspiel gemacht haben. Und kann sein. Und um das wird es genau gehen, dass wir die ersten Wochen spüren, hey, wir können da uns festbeißen. Und dann glaube ich, es ist nicht ganz so entscheidend, dass du die 100 Zweitligaspiele oder hast du kein einziges, sondern das ist die Art und Weise, wie du Qualität auf den Platz bringst, welche Haltung entwickelst du, welche Intensität bringst du auf den Platz. Und dann kann dir das natürlich helfen, wenn du eine gewisse Erfahrung hast. Aber die Garantie für Punkte hast du auch nicht, wenn du die Anzahl an Spiele von Zweitligaspielen dann im Kader hast. Von daher glaube ich, ja, haben wir da nicht entspannt im ersten Jahr die dritte Liga gehalten, aber ich glaube mit einem 10. oder 11. Platz, glaube ich, ganz vernünftig. Und trotzdem war es da, glaube ich, auch der 5., 6. letzte Spieltag. So eng sind dann einfach auch die Ligen, dritte, zweite Liga. Für mich ist es nicht entscheidend und wir sind jetzt auch nicht nur auf der Suche nach, wer hat schon Zweitliga-Erfahrung, wen können wir dazu holen. Das hat null Prio bei uns, sondern müssen von der Qualität überzeugt sein und vielleicht auch überzeugt sein, nicht nur bei den ganz jungen Spielern, sondern auch Spieler noch dazu zu holen, wo wir auch sagen, die sind vielleicht in einem Jahr, zwei auch nochmal deutlich besser, weil für das ist die zweite Liga, wurde auch schon angesprochen, so spannend, dass du vielleicht auch nochmal den einen oder anderen hoffentlich in 1 oder 2 Jahren so weit hast, dass du ihn dann verlierst, weil er einfach der Entwicklung des Vereins oder der Mannschaft dann davon eilt. Auch das kann ja helfen und da haben wir letztes Jahr auch mit ein paar jungen Spielern ganz gute Erfahrungen gemacht und wenn die sich jetzt genau gleich adaptieren können in der zweiten Liga, sich auch entwickeln können und davon sind wir überzeugt, dann braucht für mich nicht unbedingt diese Komponente, wie viele Zweitliga- oder Erstligaspiele hat ein Spieler, um dann auch bestehen zu können.
Sie haben schon angesprochen, dass Sie eine klare Idee vom Fußball haben, den Sie spielen lassen wollen. Müssen Sie den oder passen Sie den jetzt in der zweiten Liga an? Einfach schon eingedenk der Tatsache, dass Dynamo natürlich jetzt öfter Außenseiter ist, vielleicht gar nicht mehr das Spiel machen muss oder das erwartet wird, wie das in der dritten Liga der Fall war. Wird das Veränderungen nach sich ziehen im System?
System und Spielidee sind zwei unterschiedliche Dinge für mich. Also im System kann sein, aber da waren wir ja auch letztes Jahr sehr variabel. Ich glaube, am Ende muss das System zu den Spielern passen, zum Material passen. Also Material ist immer so ein blöder Ausdruck, aber muss zu den Spielern passen. das du dann auch zur Verfügung hast. Von daher, ja, das kann variieren, kann ja auch sein, so ähnlich wie letztes Jahr, vielleicht kann man im Winter erst auch nochmal das ein oder andere dann realisieren, was dann auch vielleicht wieder Einfluss auf eine Systematik hat, aber ich glaube, die Grundthematik wird sich nicht groß verändern gegenüber letztem Jahr, weil ich habe schon die Überzeugung, dass wenn du in der dritten Liga konstant oder relativ konstant, so konstant waren wir nicht, wie wir es uns alle vorgestellt haben, aber trotzdem mit einer gewissen Konstanz vorne mitspielen kannst. Auch die zwei Pokalspiele ganz vernünftig waren, glaube ich, die wir letztes Jahr gegen Zweitligisten hatten und gegen nicht schlechte Zweitligisten, dann habe ich schon auch die Überzeugung, dass das in der zweiten Liga auch möglich ist. Aber natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, wo musst du vielleicht zulegen, wo fühlst du dich oder hast du dich letztes Jahr, wenn du mal reingedrückt worden bist oder wenn dich ein Gegner vielleicht mal mehr dominiert hat, wo hast du dich schwer getan? Diese Gedanken machen wir uns natürlich. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe und ist dann auch der Job von uns, aber grundlegend wird sich die Art und Weise nicht verändern, weil ich glaube, wir haben die Jungs dazu und ich glaube auch, wir haben die Qualität dazu, das genauso durchzuziehen, weil sonst hätten wir jetzt auch gegen Wolfsburg sagen können, wir machen es so wie Zwickau, also nichts gegen die Herangehensweise dann von Zwickau, gar nicht, sondern ich glaube, die Jungs müssen sich darin wohlfühlen, wir sind immer wieder im Austausch, von daher würde ich sagen, nein, wir verändern da nicht grundlegend was, aber sind variabel, wie wir es letztes Jahr auch waren.
Wir haben unsere Podcast-Hörer um Fragen gebeten und eine war, die passt jetzt an der Stelle ganz gut. Wie würden Sie Ihre Spielphilosophie, Ihre Spielidee beschreiben, wenn sie ein Musikstück wäre? Wäre das eher eine Ballade oder wäre das was Rockiges, was mit einem knalligen Intro?
Musiktitel nennen, also
oder
vielleicht irgendeinen Charts-Titel.
Oder ja, vielleicht auch ein Ballermann-Hit oder
Viva la Vida von Coldplay. Kurz und knackig.
Ja,
also. Ja, hat, glaube ich, alles drin, das Lied.
In Ordnung.
Aber also, höre ich jetzt nicht zum Schlafen gehen. Also so zwei Fünferketten vom eigenen 16er ist es eher nicht.
Die Euphorie ist riesengroß. Haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Also einen freien Jahreskartenvorverkauf hat es gar nicht gegeben. Alle haben umgetauscht. Und dann gab es noch ein paar Tickets für Mitglieder. Aber so richtig einen freien Verkauf hat es nicht gegeben. Fürth, Magdeburg, rasend schnell weg. Also ich kenne Menschen, die haben stundenlang auf irgendwelche Nummern gewartet, dass sie dort rankommen. Also es war schwierig. Sie haben im Kicker gesagt, wir müssen uns im Klaren sein, dass die Vorzeichen in dieser Saison andere sind als im vergangenen Jahr. Es wird Phasen geben, in denen es sportlich nicht läuft. Wollten Sie damit nicht nur die eigene Mannschaft, sondern auch schon das Umfeld sensibilisieren?
Also ich sage selten bis nie eigentlich was bewusst. Also das ist dann einfach meine Meinung zu dem Thema, weil ich es genauso einschätze, dass wir ins vordere Drittel reinrutschen werden nächstes Jahr, sondern dass es einfach auch Spiele geben wird. Letztes Jahr hatten wir keine einzige Phase mit zwei Niederlagen am Stück. Das war zwar gefühlt manchmal so, dass wir fünf Spiele am Stück verloren haben, was auch, wie gesagt, diesen Verein ausmacht, aber das wird sicherlich, das wünschen wir uns nicht und wir tun alles daran, dass das nicht passiert, aber kann natürlich schon passieren, dass in der zweiten Liga ja, das mal so ist, dass du vielleicht über Wochen jetzt nicht die Punkte einfährst. Auf das muss man sich ein Stück weit auch einstellen. Für das ist die Liga zu ausgeglichen. TV-Gelder haben wir angesprochen, muss nicht der Schlüssel sein, aber es gibt einfach ein paar Faktoren. Und dann sage ich lieber da demütig rangehen an das ganze Jahr. Und das, was du am Anfang angesprochen hast, Saisonkarten schnell weg sind, Heimspiel gegen Magdeburg, würde ich sagen, so wie immer bei Dynamo. So wie letztes Jahr auch, so wie die letzten Jahre wahrscheinlich auch, würde ich sagen, das Magdeburg-Spiel war ähnlich schnell weg wie das Cottbus-Spiel, obwohl es ein Aufsteiger war, von daher, so wie immer, verrückt, was da auch heute Abend, also das ist einfach das, worauf man sich freut und ist ein Stück weit auch Dynamo, also wird man, glaube ich, nicht verändert bekommen, egal ob man zweite, dritte Liga spielt, erste Liga, vielleicht irgendwann mal davon träumen kann, das wird immer ein ähnlicher Rahmen sein, weil einfach eine unglaubliche Liebe zu diesem Verein da ist.
Apropos typisch Dynamo oder immer wieder Dynamo, Ralf, du kennst die Erwartungshaltung. Du hast es immer beschrieben als die Extreme, dieser Verein, der so polarisiert und der in Extremen lebt. Da kann es aber der Tatsache im November dann auch wieder so ein heißer oder ungemütlicher Herbst werden, oder? Wenn es dann 2, 3, 4 Spiele vielleicht mal keinen Sieg gibt. Und da können wir ja, glaube ich, jetzt im August oder Juli Demut und Zurückhaltung einfordern, wie wir wollen. Wenn dann Tim Schreiber den dritten Rückpass empfängt, da gibt es ja dann da doch wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder einen Pfiff oder Pfiff vom Publikum.
Also die Extreme sind groß, brauchen wir uns nichts vormachen, die Ausschläge sind groß und man hat aber das Gefühl, nach dem Spiel gibt es bloß zwei Optionen, auf den Parkplatz zu kommen. Bei Sieg wird man getragen, bei Niederlage wird man geprügelt. Aber das ist nicht so. Unser Publikum, unsere Fans, unsere Anhänger, die haben schon ein hohes Maß an Sensibilität. Und da will ich bloß die Szene 2014 neben die Szene 2020 nach dem Abstieg legen, was beides mal sehr bittere Momente waren. 14 stand da, ihr habt eine Stunde Zeit, unsere Stadt zu verlassen und die Böller sind geflogen. Und 20 haben in der Corona-Zeit 10.000 skandiert, weil man halt wusste, es hat nicht nur an der Leistung gelegen. Die Bereitschaft war da des Teams. Es waren Fügungen, unglückliche Umstände, die dazu geführt haben. Und ich glaube, wenn die Mannschaft in den Bereichen liefert, dann wird auch die Akzeptanz bei einer Niederlage da sein. Also die Art und Weise, das Wie spielt auch hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Hansi, dann nehmen wir mal Dynamo als Kandidat für das untere Tabellenviertel raus. Wer kommt denn da in Frage in der zweiten Liga in der neuen Saison? Wer sind denn die? Weil wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, es ist total schwierig, über Aufstiegsfavoriten zu reden.
Das müssen wir ja nun heute machen, oder? Also in der Saisonvorschau.
Ja, das gehört ja auch dazu. Aber fragen wir nicht nach möglichen Aufsteigern, sondern wer sind denn mögliche Abstiegskandidaten oder Truppen, die sich da eher in der unteren Hälfte, im unteren Viertel aufhalten?
Also, mach dich beliebt.
Ja, ja, herrlich.
Du kannst alle Namen sagen, ja.
Also das ist das Ding, wo du ja wirklich nur verlieren kannst. Nein, deswegen, ich würde die Frage auch deswegen wirklich sehr ungern beantworten, weil ich es ja gesagt habe im letzten Jahr. Ich habe pausenlos, und es ging fast allen Kollegen ganz genauso, dann eben auch daneben gelegen. Und zwischendurch haben wir gesagt, die Preußen, ja, die steigen ab. Nein, sie haben es am Ende geschafft. Es hat keine einzige Mannschaft gegeben, vielleicht mit leichter Ausnahme Regensburg, wo du sagen kannst, die haben über weite Teile der Saison die Ergebnisse geliefert, die man von ihnen erwartet hat. Das hat es einfach nicht gegeben. Diese zweite Liga ist zu unberechenbar und ich sag mal gut, dass Hertha BSC nicht absteigen wird, das wäre zum Beispiel für mich ein Aufstiegskandidat, aber auch mit allen Vorbehalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da unten jetzt die 3, 4, 5 Vereine zu nennen, die am ehesten sich gegen den Abstieg wehren müssen, boah, stehe ich nicht zur Verfügung, kriege ich morgen sofort eine von meinem Sender auch.
Was mein Learning ist, von einem erfahrenen älteren Kollegen, Jens versucht mich ja immer aufs Glatteis zu locken und ich antworte halt. Und jetzt lerne ich, man muss so eine Frage auch mal einfach wegmoderieren. Ja, ne?
Ich sag dir ein Beispiel im letzten Jahr. Schalke, ich bin schon wieder bei Schalke, Schalke gewinnt 2 Spiele hintereinander auswärts beim Tabellenführer jeweils mit 4 Toren. Ich glaube 4-2 in Elversberg, 4-1 in Paderborn. Und ich habe jedem erzählt, der es nicht hören wollte, boah, ist im Moment die stärkste Zweitligamannschaft für mich. Wenn die ein paar Punkte mehr hätten, die würden oben noch angreifen. 4 Wochen später standen die ganzen Kollegen da. Hansi, kannst du das nochmal wiederholen, weil da war Schalke plötzlich die schlechteste Zweitligamannschaft und wäre um ein Haar am Ende auch noch abgegangen. Also es ist eine Liga mit so vielen Tücken. Wie gesagt, darin liegt für Dynamo ein Risiko, da liegt aber auch ein Reiz und natürlich eine Chance.
Dann lass uns mal, weil ihr das jetzt schon so anklingen lassen habt, über oben reden. Letztes Jahr war es schon etwas einfacher. Konntest du mit den Schwergewichten, dass der HSV irgendwann mal wieder aufsteigt, war logisch oder fast logisch. Köln, gut, die haben es mit ihren 1-0-Siegen dann irgendwie geschafft. Und in dieser Saison, du hast gerade Hertha genannt, bei den Buchmachern Hannover, Hertha und Kiel, die Top 3. Viele nennen auch noch Düsseldorf. Wie ist es denn bei dir? Was sagt das Gefühl? Lass es doch wenigstens raus. Ja, also spielen wir dann auch irgendwann immer mal wieder ein.
Ich sage nochmal ein Wort zu Hertha. Ich bin einfach mal der Meinung, wenn es ein Verein in der zweiten Liga schafft, einen Fabian Rehse zu halten, dann muss der eigentlich mit zu den Top-Kandidaten gehören. Überhaupt keine Frage. Hannover sehe ich auch, aber Hannover hat sich da auch schon auch in den letzten Jahren gesehen. Wir hatten drüber gesprochen, der HSV sollte irgendwann reif sein, hat aber doch 7 Jahre gebraucht, um dann mit einem Punkteschnitt von 1,8 hochzugehen. Also auch das Titelrennen, das würde ich jetzt mal prognostizieren, wird im nächsten Jahr sehr, sehr breit. Kaiserslautern halte ich für einen Punkt. Karlsruhe, wenn es dann funktioniert. Auch die Mannschaft hat unheimliche Serien geliefert, positiv und dann auch wieder negativ. Auch eine der großen unberechenbaren Komponenten. Also es gibt nach meiner Einschätzung im nächsten Jahr 6, 7 Vereine, Bochum natürlich auch, die da oben den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Und unten sieht es dann eben ähnlich aus.
Trainer, wie ist es bei Ihnen? Hat die Kicker-Redaktion schon angerufen? Es gibt doch vor jeder Saison, Trainer benennen ihre Aufstiegskandidaten. Gibt es immer diese Umfrage. Haben Sie die schon benannt? Haben Sie schon eine Idee? Werden Sie jemanden nennen?
Hab sie noch nicht bekommen und
aber die wird kommen. Also das ist vor jeder Saison so.
Ja, Christoph wird auf mich zukommen, ein bisschen Zeit zu überlegen. Schwierig zu beantworten. Ich glaube, das wurde gerade auch ausführlich so beschrieben. Kann es, glaube ich, nur falsch liegen, oben, unten. Schwer einzuschätzen.
Da kriegen wir nichts raus. Ralf, letztes Jahr hatten wir Elversberg auf Platz 3. Die haben es in die Relegation geschafft. Hansi hat es vorhin gesagt, ganz knapp dort gescheitert. Es gibt sicherlich wieder so einen Elversberg auch in dieser Saison. Hast du irgendwie für irgendeine Mannschaft so ein Gefühl, wer das werden könnte?
Ich interessiere mich nicht mehr für Fußball.
Sag mal.
Ich habe andere Sportarten entwickelt.
Ja, Mensch, darüber reden wir fleißig.
Wenn die Experten, die tagtäglich 24 okay. Stunden, 7 Tage die Woche sich damit beschäftigen, Mensch, und hier rumeiern und dann hier einer, ja, der jetzt als Außenstehender soll auf einmal das Ding retten.
Ja, geht doch gar nicht. Okay, also würfeln wir es aus, wer aufsteigt und absteigt.
Dino. Ich antworte heute auch nicht mehr auf die Frage. Ja, mich müsst ihr nicht fragen.
Wollen wir wenigstens noch über Schalke reden? Ist ja so ein klangvoller Name. Würde normal, Hansi, würde ja jeder sagen, Mensch, Schalke. Die, gefühlt noch in der Champions League. Also vor 6 Jahren haben die noch der Champions League.
Ich sage irgendwas jetzt, damit es ja weitergeht.
Nein, also ich erinnere mich letztes Jahr, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch kommentiert, Schalke gegen Elversberg. Also die Kollegen haben es ausnahmsweise dann auch mal richtig gelingen. Jeder hat gesagt, Elversberg zieht das Ding, weil plötzlich jeder spürte diese 60.000 auf Schalke. Die wirken da kontraproduktiv. Und Horst Steffen kommt mit diesem Inbegriff einer funktionierenden Fußballmannschaft in dieses unruhige Gebilde Schalke. Und das war auch wirklich dann mal ein Tag, wo ausnahmsweise fast alle prognostiziert haben, Elversberg gewinnt auf Schalke.
Da reden wir jetzt über das Auftaktprogramm. Thomas, Auswärtsspiel in Fürth, danach kommt Magdeburg. Gut, dass es gleich mit dem Elbklassiko losgeht?
Ja, haben wir letztes Jahr nicht die schlechteste Erfahrung gemacht mit Derbys, erstes Heimspiel.
Kann also auch wieder so losgehen, 20 Minuten 0-2 und am Ende 4-2.
Ja, würde ich unterschreiben.
Gut.
Ich glaube auch alle hier, alle im Stadion, glaube ich, würden das unterschreiben. Dann hast du die Emotionen, hast du die Tore, dann widerlegen wir auch, dass wir in der Vorbereitung die Tore nicht machen. Mit 4 Toren zu Hause. Ich glaube auch da hast du so viel Qualität in dieser Liga. Es gibt diese einfachen Auswärtsspiele, gibt es nicht, zu Hause auch nicht. Aber ja, zu Hause wollen wir eine Macht sein, wollen wir so unbequem sein, dass wir da auch natürlich möglichst viele Punkte bei uns behalten. Aber ich glaube, das ist auch möglich und haben, wie gesagt, auch die zwei Pokalspiele letztes Jahr gezeigt. Ich habe da ein richtig gutes Gefühl, wenn wir zu Hause spielen. Den Jungs geht es auch so. Dazu beiträgt natürlich das Stadion und das sind dann die Leute, die das füllen. Ich glaube, keine Mannschaft, die gerne nach Dresden fährt. Und wenn es dann direkt mit dem Derby losgeht, sehr, sehr gerne und riesen Vorfreude darauf. Natürlich, trotzdem, so, ich bin erst bei Freiburg. Alles andere kann kommen, aber natürlich freuen wir uns, wenn es auch wieder um Punkte geht, weil die Spieler sind froh, wenn die Vorbereitung durch ist. Und ich glaube, auch alle im Trainerteam haben immer den Drang dazu, dass es um Punkte geht und so die Vorbereitungsphase dann auch durch ist. Und man sieht, trägt die Arbeit dann auch ein Stück weit Früchte.
Das wird schon geil am 9. August. Bis auf die ABC-Schützen, die Schuleinführer an dem Tag haben, freuen sich auch alle auf den Samstag. Die können nicht mit dabei sein. Naja, Ralf, Mensch, Magdeburg. Hast du schon die Jeansjacke fürs Auswärtsspiel in Magdeburg bereitgelegt?
Das ist, glaube ich, nicht mehr altersgerecht.
Doch!
So, wenn sie einer tragen kann.
Die Jeansjacke schon.
Wenn sie einer tragen kann, dann du.
Die Jeansjacke schon.
Gibt's die noch?
Das Original gibt's. Das habe ich in einer sehr elitären Fangruppe zum Jubiläum geschenkt. Mit einer kleinen Inschrift, ja. Aber die wäre jetzt sowieso auseinandergefallen.
Okay. Aber Jeansjacken kann man, glaube ich, noch kaufen. Also wir kriegen sie
ja
nicht.
Nee, ich hab ja noch verschiedene. Adidas hat sogar eine rausgebracht, jetzt eine Jeansjacke. Nee, das ist ja nicht das Thema. Ich trage die ja auch noch, Jeansjacken. Überhaupt nicht. Ich meine damit, dass ich früh um 5 in den Sonderzug der Fans einsteige. Und alleine von dem Atem, der dort im Waggon war, schon eine leichte Hacke hatte, als das Spiel losging. Und das würde ich mir jetzt nicht mehr antun. Aber es war ein tolles Erlebnis, inklusive der Nummer vorm Zaun dann, wo ich auf einmal meinen rechten Arm auf dem Rücken gespürt habe und man mich abführen wollte. Das ist richtig, ja.
Wahnsinn, oder? Also, aber Dinge, die man nicht vergisst, oder?
Das ist schwer zu vergessen.
War das eigentlich mit Handschellen oder sind die weggeblieben?
Nee. Hat sich Gott sei Dank nach einer... Wobei, auf der anderen Seite, wenn ich das Bild jetzt sehe in meinen Vorträgen, spiele ich das immer mehr. Also auch mit schwierigen Patienten zu kommunizieren, ist ja wichtig. Wenn ich mich dort auf dem Bild sehe, ich hatte mich auch festgenommen. Ja, vollkommen klar. Das hatte... aber 0,0 mit dem Geschäftsführer zu tun. Na, wirklich die Jeansjacke, der Hoodie hinten raus, 5-Tage-Bart, tiefe Augenringe, die Saison war
lang. Bürotechnik ja, ist kein Verbrechen.
Auch das noch.
Aber deshalb haben sie den Ralf auch alle geliebt.
Ja. Thomas, gibt es einen Lieblingsgegner, einen Lieblingsspieler, auf das Sie sich noch besonders freuen? Mal abgesehen von so einem Derby, die natürlich immer was Besonderes sind.
Wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt und wird wieder die gleiche Antwort geben, dass die Heimspiele natürlich immer extrem viel Vorfreude hervorrufen. Gibt jetzt keinen Gegner. Natürlich bis jetzt auf Schalke nur als Zuschauer gewesen und wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn man dann unten steht, aber gibt jetzt kein Spiel, wo ich sage, da ja, habe ich jetzt eine brutale Vorfreude, sondern ich glaube, was wir vorher gesagt haben, mit so einem Heimspiel reinzustarten, ja.
Das aber ist, fühlt sich das nicht trotzdem wie ein bisschen so ein Karriereschritt an, jetzt in der zweiten Liga an der Seitenlinie zu stehen? Oder ist doch ein anderer Fokus bestimmt auch drauf, medial, aber eben doch nochmal andere Spieler, eine andere Qualität auf dem Platz. Das Spiel ist ja schon ein bisschen was anderes, nehme ich mal an, als so ein Drittligaspiel.
Ja, am Ende bleibt Fußball Fußball, würde ich sagen. Und der Umgang mit einer Mannschaft bleibt auch gleich. Die Art und Weise, wie ich arbeite, auch. Natürlich, je höher du spielst, umso mehr Qualität hast du und kannst vielleicht auch das eine oder andere nochmal mehr mit reinbringen, verfeinern. Das muss ja auch immer, die Spielweise muss ja auch immer zu den Spielern passen. Auf das freut man sich natürlich, aber ich würde sagen, grundsätzlich verändert sich meine Arbeit nicht oder mein Arbeitsumfeld, mein Arbeitsplatz verändert sich nicht und habe jetzt in den Jahren auch nie das Gefühl gehabt, so hey, wow, das ist jetzt so der nächste Karriereschritt, den ich habe, sondern man entwickelt sich ja jetzt nicht nur in dem Moment, wo man dann eine Liga höher spielt, sondern das ist ein täglicher Prozess, den man dann auch durchgeht. Von daher fühlt sich es für mich zumindest nicht so an, dass es jetzt so dieser nächste Step ist, dass die zweite Liga und dann im nächsten Schritt dann die erste Liga natürlich nochmal einen anderen Fokus hat. Ist dann wiederum, werden mehr Gelder ausgeschüttet, glaube ich, einfach völlig normal, dass da je höher man spielt, ein größerer Fokus da ist. Aber würde sagen, im Grundsatz ist es für mich sehr ähnlich wie im letzten Jahr.
Aber Hansi, wir haben noch kein Sky Samstagabendspiel. Aber wir hätten schon so eine Idee, ich sag mal Ende Oktober und wir hätten, glaube ich, auch so einen kleinen Traum, oder? Weil das würde, so ja. Erinnerungen kommen hoch. Oktober 2019, also Hertha ja. BSC, Olympiastadion, 30.000.
Also,
Ralf nickt schon, den frage ich gleich nochmal, was er darüber erzählen kann.
Ja, das also war ein geiler
Fußball.
Ich erinnere mich damals, das war für mich wirklich eine ganz bemerkenswerte Woche. Ich glaube, das war das Pokalspiel unter der Woche, ne? Das Mittwochspiel. Und ich war am Dienstag in Freiburg eingeteilt und kurz vorher in der Woche kriege ich den Anruf, bei uns ist einer ausgefallen. Hansi, würdest du, auch wenn du Dienstagabend noch in Freiburg bist, vielleicht Verlängerung und so, geht das, dass du am Mittwoch Hertha BSC gegen Dynamo Dresden kommentierst? Da habe ich gesagt, weißt du was? Also für Hertha gegen Dynamo, da laufe ich aus dem Breisgau zu Fuß los. Ne? Und dann weiß ich wirklich noch, wir beide haben es ja zusammen erlebt, haben uns vorher in Berlin getroffen, was an diesem Abend an purer Liebe zum Fußball und an Emotionen freigesetzt wurde. Über 30.000 Dresdner waren da. Die Hertha, die Ostkurve stand. Es war in jeder Hinsicht, glaube ich, ein Fußballerlebnis, wo du sagst, dafür lieben wir den Fußball. Es gab einen unglaublich spektakulären Spielverlauf mit traurigem Ende am Ende für Dynamo. Aber du hast es gerade angesprochen, also sollte das ein Samstagabendspiel werden und sollte ich den Finger heben dürfen, da muss ich keine Sekunde zögern, dann wäre ich gerne dabei. Olympiastadion, Hertha BSC gegen Dynamo Dresden.
Ralf, der 30. Oktober 2019, den haben wir uns alle irgendwie fett abgespeichert. Auch wenn es nicht gut ausging sportlich, aber für den Verein, glaube ich.
Ja, das war absolut gigantisch. Es war unfassbar, war aber leider Gottes auch symptomatisch für die Saison oder für den Saisonverlauf. Ja, es fehlte so oft so ein kleines bisschen. In der Nachspielzeit der Verlängerung schießen die den Ausgleich. So, und dann unser kleiner Ehle damals noch, ne, verschießt den letzten Elfmeter und dann hatten wir das nächste Spiel am Wochenende in Stuttgart mit hängenden Köpfen und das war irgendwo symptomatisch. Ne? Wir waren eine Einheit, die Fans standen dahinter und das war ja auch dieses Sagen, was ich vorhin gesagt habe. Also du hast dich ja einigermaßen respektvoll aus der Liga damals verabschiedet, weil es eben Unwägbarkeiten waren. Faktoren teilweise, die teilweise wohlgemerkt, wir haben auch Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, aber die dazu geführt haben letztendlich dann. Da war das Spiel symptomatisch, aber es war ein tolles Erlebnis, auf jeden Fall.
Für Dynamo jetzt wieder neu der Videobeweis, Hansi. Du bist jetzt nicht unbedingt ein bekennender Freund des Videobeweises.
Das hast du sehr, sehr vorsichtig formuliert.
Wir reden ja immer gerne vom Kölner Keller, der dann bald, glaube ich, zum Frankfurter Keller wird, aber deine Abneigung bleibt. Egal, ja, wo definitiv. Der Keller ist.
Ich habe das aber auch schon vorher gesagt, also bevor er eingeführt wurde. Ich habe immer gesagt, es kann passieren, was will. Es gibt keinen Videobeweis, der etwas beweisen kann, was ein Mensch beurteilen muss. Und solange wir eine Handspielregel haben, und wir haben sie ja, und damit ist der Fußball ja groß geworden, und sie ist deutlich formuliert, du darfst den Ball an die Hand bekommen, du darfst nur nicht die Hand mit Absicht einsetzen. So, welcher Videobeweis, und wir haben ja die absurdesten Szenen erlebt, welcher Videobeweis will dir denn jetzt sagen, in welchem Moment die Absicht da ist, bei welcher Handhaltung und ein Grad mehr dann doch wieder, und völlig absurd, das Gleiche natürlich, es ist nicht verboten, den Gegner zu berühren, es ist verboten, ihn zu faulen. Die Grenzen sind fließend. Wir sind in einem ewigen Graubereich. Und das hätte man alles vorher wissen können, hat es nicht gewusst. Deswegen haben wir seit 7 Jahren die absurdesten Szenen. Und wenn ich dann jetzt noch höre, dass in Zusammenhang mit der Abseitslinie die Verantwortlichen davon sprechen, dass sie inzwischen eine relativ hohe Zuverlässigkeit haben, dann frage ich mich ja, was war denn eigentlich dann die letzten 7 Jahre, als Vereine abgestiegen sind oder aus dem Pokal ausgeschieden sind oder. Und die Zuverlässigkeit war gar nicht so hoch. Und jetzt ist die Zuverlässigkeit immer noch nicht bei 100%, aber ihr trefft Millimeterentscheidungen. Also für mich ist es absurd, der Fußball ist zu dem Sport geworden, den wir alle geliebt haben über Jahrhunderte, über anderthalb Jahrhunderte. Er hat seine ganze Faszination entwickelt in all dieser Zeit. Es gibt natürlich diese Szenen, wo der Videobeweis helfen kann, überhaupt keine Frage. Aber für mich hat, und das tut mir sehr weh, weil ich diesen Sport wirklich liebe, der Fußball viel von seiner Faszination verloren. Und die Momente, wo ich weiß, früher bist du aus dem Sattel gegangen bis unter das Tribünendach, es waren ekstatische Momente, es war der Moment, für den du gelebt hast, und heute weißt du, warte erst mal, vielleicht gab es ja vor 25 Sekunden ein eventuelles Handspiel.
Auch in dem Jahr hatten wir ja die Situation gegen Darmstadt 98, als der Bacher auf Tor entschieden hat und es dann aufgrund vom Videobeweis, weil er raus musste, und dort haben wir wieder mit Menschen zu tun. Jetzt muss man sich vorstellen, der Schiedsrichter geht dort raus an den Monitor und was dort für ein Druck entsteht, ne, das ist ja kein objektives Urteil mehr. Wir sind dann in die Verhandlung gegangen nach Frankfurt und hat sich der Bacher hingestellt. Tut mir leid, war eine Fehlentscheidung. Ich hätte das Tor geben müssen. So, und das war genau auch in der Saison.
Ja, oder wenn wir vielleicht unser deutsches Beispiel noch nehmen, das ja eigentlich das Allerkrasseste ist. Wir reden über Cucurella und wir kriegen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wir kriegen einen ganzen Sommer erzählt von deutschen Schiedsrichterbeauftragten und Funktionären. Das müssen wir aushalten, das war so der neue Modesatz, das müssen wir aushalten. Und wir haben eine Schulung gemacht und dann haben 8 Jungschiedsrichter gesagt, war in Ordnung. Und 8 haben gesagt, eigentlich war es ein Handspiel. Und so ging es die ganze Zeit, Graubereich, Rhabarber, Rhabarber. Nach 3 Monaten kommt die UEFA und sagt übrigens, klare Fehlentscheidung, hätte den Elfmeter gegeben. Ja, wem will ich denn da noch glauben?
Ja, Thomas, und Sie müssen damit leben. Auch die Frage nach Ihrer Meinung zum Videobeweis, aber vor allen Dingen, wie bereiten Sie die Mannschaft darauf vor? Hat das einen Einfluss, weil es den eben in der dritten Liga noch nicht gab? Ist das Thema in der Vorbereitung? Ist das dann einer dieser Abende im Trainingslager, wo die Mannschaft zusammensitzt und wo eben an dem Abend mal das Thema Videobeweis diskutiert oder die Mannschaft darauf vorbereitet wird?
Gut, ich glaube, das Einzige, was die Mannschaft bezüglich dem Videobeweis beeinflusst, ist das Laufenlassen von einer vielleicht Abseitssituation. Das verändert sich natürlich komplett, aber da haben wir jetzt auch schon letztes Jahr, nicht weil wir davon ausgegangen sind, wir steigen auf, sondern im Training bei uns ist es eigentlich immer so, dass wir, wenn wir mit Abseits spielen, große Spielformen haben, lassen wir es immer laufen, gerade wenn es eng ist, um auch den Torerfolg ein Stück weit, also die Situation, die dann entsteht vor dem Tor, lassen wir eigentlich immer laufen, und
geben erst dann Feedback, war es abseits oder nicht. Also so muss der Verteidiger nachverteidigen, hat der Stürmer, weiß ich nicht, aufs Jahr hingesehen, einfach nochmal viel, viel mehr Situationen, von denen er dann profitieren kann. Und würde sagen, das ist vielleicht die größte Veränderung. Aber wir machen das schon auf alles andere. So sind die Rahmenbedingungen, das müssen wir akzeptieren. Das hat man irgendwann mal entschieden und muss dann damit umgehen. Am Ende sind es Menschen, das wurde schon angesprochen, die werden weiterhin Fehler machen, wie wir alle tagtäglich, und werden nicht immer richtig liegen. Und dann muss man sich, glaube ich, davon lösen, dass man durch den Videobeweis, dass alles gerechter wird, weil unterm Strich, glaube ich, immer noch Menschen da dran sind und Fehler machen werden. Die Rahmenbedingungen musst du und darfst du akzeptieren. Von daher würde ich sagen, es verändert sich jetzt nicht super viel. Eine Regelveränderung wird es geben, die ein bisschen was verändert, was den Torhüter betrifft, die jetzt ja auch schon zu sehen war. Ansonsten gab es jetzt nicht riesige Anpassungen, wo ich das Gefühl habe, das wird Einfluss haben, weil es ja eher was, das betrifft eher die Zuschauer, was auch schon angesprochen wurde. Du hast vielleicht sogar durch den Videobeweis eher nochmal die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Spieler zu kommunizieren.
Da muss man dem Torwart nicht sagen, er soll sich hinlegen, da kann man die 2 Minuten Videobeweis nutzen.
Beispielsweise, aber haben wir uns letztes Jahr jetzt nicht irgendwie dazu hinreißen lassen, obwohl ich das auch schon gemacht habe, aber letztes Jahr nicht. Grundsätzlich ist es eine Möglichkeit zu kommunizieren, wo du vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe hast, was du in den 90 Minuten nicht hast. Deshalb kann das auch einen Vorteil haben. Bin jetzt auch nicht der größte Freund davon, wenn ich ehrlich bin.
Wie werdet ihr das handhaben mit Reklamieren? Weil ich frage aus gutem Grund. Es hat wiederholt, auch von den Schiedsrichtern, dann, wenn sie umstritten waren bei einem Videobeweis, die Ansage gegeben, ja, die haben aber auch ganz wenig protestiert. Und da habe ich mich richtig erschrocken, weil ich gesagt habe, wie kann es sein, dass die Schiedsrichter sagen, ja, die haben ja gar nicht protestiert? Weil das ist ja der Aufruf, es genau so zu handhaben. Und dann, wenn genug protestiert wird, wird vielleicht auch dieser leichte Kontakt, der aber ursächlich gewesen sein könnte, gefunden. Also gibt es da vom Trainer an die Mannschaft eine Vorgabe, lasst es sein, das wollen wir nicht machen, oder vielleicht...
Der Trainer hat neulich schon in Österreich zu sehr reklamiert.
Das stimmt nicht. Ich habe mich
auf dem Spielfeld gestanden.
Aus der nicht vorhandenen Coaching-Zone habe ich mich rausbewegt, ja. Ich glaube, am Ende muss ja auch ein bisschen diese Grauzonen rein. Also was wir natürlich immer wieder einfordern ist, dass, sehen wir mal das Beispiel Elfmeter-Situation. Also unbedingt einfordern, wenn ihr einen Kontakt spürt, also gerade unten einen Kontakt spürt durch einen Schlag, dann finde ich, sind wir manchmal auch noch zu lieb. Das war auch letztes Jahr so. Also dann sagen wir schon auch einfordern in der Situation, was du natürlich nicht machen solltest, weil du sofort gelb kriegst, dann auf den jeweiligen Schiedsrichter zuzulaufen. Also wenn Kontakt da ist, finde ich, kann man den auch ziehen. Und das ist, glaube ich, auch nichts Unfaires. Grundsätzlich sind wir hatten diese Woche diese Schiedsrichterschulung auch wieder angehalten worden, dass gerade dieses sich mit dem Schiedsrichter auszutauschen, einfach noch mehr Wert darauf gelegt wird. Da geht es aber viel, glaube ich, auch darum, nicht auf den Schiedsrichter zuzulaufen, zu sprinten, mit einer Art und Weise auch zu kommunizieren, und da soll nur der Spielführer hin. Am Ende trainieren wir es nicht. Ich glaube, wenn Kontakt da ist im Spiel, ist es immer so, wenn er hart genug ist, dann hast du eh nicht die Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch manchmal im 16er, gerade im 16er Situationen, wo du getroffen wirst, dann aber vielleicht weiterlaufen kannst. Und da bin ich immer ein Freund davon, auch die Situation dann so zu nutzen. Und ich glaube, das ist völlig normal. Aber wir trainieren es jetzt nicht. Also am Ende wirst du Schiedsrichter haben, die werden es laufen lassen, und im Nachgang werden sie sich's anschauen. Es wird solche geben, die werden es pfeifen. Egal, was du dann als Trainer machst oder als Spieler, und werden sie im Nachgang anschauen und vielleicht wieder zurücknehmen. Also ich glaube, so viel Einfluss haben wir nicht. Kontakt, ja, ist am Ende Kontakt. Auch da sind wir angehalten worden, wurden uns ein paar Szenen gezeigt, gerade was Blockverhalten, was Ziehen, Halten des Spielers anbelangt, soll mehr gepfiffen werden. Manchmal ist weniger mehr, also sich weniger mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wir müssen das wissen. Am Ende sollen Zweikämpfe bleiben. Da bin ich ein Freund davon, aber ja, manchmal finde ich schon, wir sind zu lieb, und das ist eher was uns betrifft, ohne dass wir jetzt über einen Videobeweis oder über grundsätzliche Themen sprechen oder Regelanpassung. Blocken soll möglich sein im Fußball, weil es einfach auch was taktisch Cleveres ist. Natürlich nicht 5 Sekunden den Spieler halten, dann soll es gepfiffen werden, und dann wird es immer Situationen geben. Am einen Samstag bist du der Profiteur und eine Woche später hast du die genau gleiche Situation und du wirst es nicht sein, und das müssen wir ein Stück weit akzeptieren, aber das macht am Ende, hast du ja auch gesagt, irgendwie auch die Faszination im Fußball oder auch im Sport aus.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Ralf, wir haben heute so ein bisschen auch natürlich in Erinnerung geschwelgt, du hast ein paar schöne Episoden erzählt. Klar, das Ende damals bei Dynamo Mitte 2020 tat weh. Hat sicherlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, das alles zu verarbeiten. Aber überwiegt der Stolz auf das Geleistete in deiner Zeit, ganz wichtig, mit deinem Team? Stichworte wie Trainingsakademie, Millionenrücklagen oder die Rückbesinnung auf den Nachwuchs. Da ist doch hier bei Dynamo einiges entstanden.
Ja, und man muss sich ja die Ausgangssituation damals 2014 vor Augen halten. Also wir hatten ja im Prinzip keine Mannschaft mehr, wir hatten den Berg von Schulden und da kann man dann rückblickend, wenn man irgendwo eine Rechnung aufmachen will, kann man schon stolz sein, was das Team dort damals geleistet hat. Auch mit einer personellen Decke. Im Übrigen ist morgen, ich nenne das immer Veteranengrillen bei mir zu Hause. Da kommen die ganzen Truppenteile von Robert Wange über Henry Buschmann, Christian Walter, Martin Birner, die damals maßgeblich beteiligt waren. Und insofern, ja, blicke ich mit viel Demut und Dankbarkeit zurück und versuche das jetzt, um auch die Brücke zu schlagen, jetzt nicht Romantik überhaupt nicht, das meine ich nicht damit, aber jetzt als Vorsitzender der Dixi-Dirner-Stiftung sehe ich mich schon in der Pflicht, dort auch, der Thomas hat es berechtigt gesagt, wenn ich jetzt Cheftrainer bin, wenn ich Manager bin, ich lebe in hier und jetzt und dafür bin ich verantwortlich und die Zukunft. Aber wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wann dieser Mythos Dynamo Dresden entstanden ist. Na, und da ist eben Dixi Dirner mit seiner Generation, das ist stellvertretend jetzt für die Generation, die haben in den 70er Jahren, das war vor meiner Zeit noch, den Grundstein gelegt. Und mir ist es ein sehr, sehr großes Bedürfnis, dieses Andenken in Ehren zu halten. Und damit meine ich nicht, dass wir so viel wie möglich Schecks im Jahr verteilen können an deine Vereine, auch das gehört dazu, sondern das Andenken in der Öffentlichkeit zu bewahren. Deswegen werde ich auch am Samstag zur Saisoneröffnung dort am Stand mit dabei sein. Das war mir, auch wenn die Frage jetzt noch gar nicht gekommen ist, mir war persönlich das heute, weil ich gesagt habe, ich möchte ganz einfach, wenn ich komme, dass das thematisiert wird, weil ich glaube, dort sollte man sich in einer ruhigen Minute immer mal zurückbesinnen, wann dieser Mythos entstanden ist und das Ganze auch angemessen in Ehren zu halten, ohne dass man, wie gesagt, jetzt in Romantik zerfließt oder nur...
Also wir werden aber gleich nochmal romantisch.
Wer an der Vergangenheit mehr Freude hat als in der Zukunft, der wird alt. Ich will noch nicht alt werden. Also insofern, lasst uns das Andenken bewahren und dafür setze ich mich als Vorsitzender der Dixi-Dirner-Stiftung ein.
Also wenn ich mir irgendwann nochmal ein Tattoo stechen lassen würde, der Spruch hätte es auf jeden Fall verdient. Tino, dann komm, dann lass uns mal kurz drüber sprechen. Ralf hat es jetzt gerade schon angesprochen. Sonnenstrahl e.V. bist du auch aktiv. Du lässt dich im Marienhospiz blicken, aber eben Vorsitzender der Dixi-Dirner-Stiftung. Und für die Dixi-Dirner-Stiftung willst du ja etwas tun, habe ich mir sagen lassen. Du hast ja letzte Saison eine Wette verloren und es wird Zeit, diese Wette einzulösen. Du hast ja bei einer Prognose etwas daneben gelegen, leicht daneben gelegen, was die Torquote vom Kollegen Robin Meissner betrifft.
Und jetzt ich hatte, wenn man jetzt mal weiter ausholt, der Trainer hatte ja gesagt, das war vielleicht ein Vorbereitungsproblem, aber in der Saison haben wir es dann hingekriegt und da habe ich mich hinreißen lassen. Und da hat der Jens mich gefragt, Robin Meissner, was wird denn der nächstes Jahr machen? Und ich dachte, ja, der wird durchstarten in der dritten Liga und habe dann 13 habe ich gesagt. 13 Tore.
Wie lösen wir die Wette jetzt auf? Und wie profitiert die Dixi-Dirner-Stiftung?
Wir können es ganz schnell und einfach machen. Wer den Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich gerne laufe und dass ich vor allen Dingen auch gerne Eis esse. Und was ich nicht gut kann, ist kochen. Insofern schied das aus, was Paul Will letztens gemacht hat, der ja gegen dich auch schon eine Wette verloren hat. Also das ist vielleicht das Learning. man darf gegen dich nicht wetten, weil man immer schlecht aussieht. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, werde ich am 9. August vor dem Elbklassiko in der Torwirtschaft Eis verkaufen und die...
Aber richtiges Eis.
Echtes Eis.
Okay, Softeis, Kugeleis, was auch immer. Ist nicht irgendwie
genau,
abgepackt.
Nein, ich werde, da danke ich einer treuen Podcast-Hörerin, die mich da heute schon sozusagen ausgestattet hat. Ich finde, das passt ja auch zum Italiener. Ich werde dann also am 9. August diesen, ich sag's mal, italienischen Eishut tragen, in Dynamo-Style. Und ich habe hier auch schon mal, es gibt hier schon so eine kleine Probe. Ja. So könnte es aussehen.
Sehr schön.
Und lade euch alle ein. 9. August ab 11.30 Uhr Torwirtschaft. Da werde ich also stehen. Der Jens wird es, denke ich, moderieren, weil...
Na, ein bisschen, komm, mitgefangen, mitgehangen.
Das überrascht mich jetzt.
Ist unser Podcast.
Okay, na gut, wenn du meinst.
Ich hoffe, es gibt richtiges Eis.
Ich zapfe Eis gut. Und du hältst das Mikro. Und die Einnahmen dieses Eisverkaufs, bevor wir dann alle rüber ins Stadion gehen, gehen der Dixi-Dörner-Stiftung zugute. Und dann habe ich ja gelernt, wird das meine letzte Wette gewesen sein. Ich werde dann in dieser Saison alle Fragen abblocken. Und dann nach der Sendung würde ich dann nochmal zum Trainer gehen und mir das mit von Robin Meister nochmal erklären lassen, weil das sitzt jetzt schon irgendwie tief.
Ralf, du kannst ja vielleicht denken, was die Leute am meisten fragen. Ja, haben wir ein paar Fragen bekommen. Und die meistgestellteste Frage war, ist denn irgendwann, jetzt ist ja ein bisschen Gras über alles gewachsen, irgendwann, in welchem Amt auch immer, ein Comeback bei Dynamo ausgeschlossen?
Du hast doch gesagt, dass ich alles schon gemacht habe.
Außer Kriegengeber. Ich sag mal, jetzt warst du schon, also, warst du schon Präsident?
Nee, war ich nicht.
Naja, siehst du, also hast du noch nicht alles jetzt gemacht. Zeugwart warst du auch noch nicht.
Ich verfolge das sehr intensiv. Und wenn man, ich sag mal, de facto das ganze Leben mit Dynamo beginnt als Anhänger, Fan, Azubi, Spieler, Trainer, Geschäftsführer, schieß mich tot, dann hat man ein schwarz-gelbes Herz und das kann man auch nicht, da muss es keine Funktion dazu geben, um das zu leben. Im Übrigen, mein Enkel, dort gehe ich jetzt oft gucken, der hat jetzt letztes Jahr in der U15 gespielt, geht jetzt in die U16 hoch und erfreue mich daran und ansonsten fieber ich mit und alles andere.
Na, morgen spielt ja auch deine Tochter, ne? Also, ja, ja. Um das mal, vielleicht aus kleiner Spaß, also wirklich, wie oft wirst du da eigentlich in Verbindung
gemacht? Naja, das Blöde ist ja, dass es irgendein Hirni bei Wikipedia dort irgendwo reingeschrieben hat.
Können wir das heute mal klarstellen?
Meine Frau mich blöd angeguckt hat. meine Tochter, die hatte Angst, dass das Erbe dann noch mehr geteilt wird.
Aber du freust dich, wenn Janina morgen gut spielt, oder?
Wenn Deutschland gut spielt, ja. Ich habe nun keinen persönlichen Bezug.
Trägt deinen Namen.
Ja, die wird ja mal von vorne eingeblendet. Wenn sie von hinten, dann würde ich ihn ja lesen können. Ne? Nee, ist schon kurios manchmal. Aber weil der Name eben auch jetzt nicht so sehr häufig vorkommt, hat wahrscheinlich einer spekuliert bei Wikipedia. Und das war falsch.
Und diese sensationelle Aufstiegssaison, über die wir heute auch schon... 10 Jahre hat sie begonnen. 2015, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da merkt man, wie die Zeit reißt. Ne?
Ja, ja, aber das Kuriose ist, das war ja auch so, wie es sicherlich bei euch war, Thomas, jetzt, das war eine total intakte Mannschaft. Müssen wir dir vorstellen, 38 Spielen verlierst du 2 Stück und die 2 hättest du auch nicht verlieren brauchen. Und auch der Zusammenhalt jetzt am letzten Dienstag, Dingels Telefon, Michael Häfner, Minkus, ich bin in Dresden, können wir uns sehen. Der ist jetzt in Saudi-Arabien irgendwo Co-Trainer. So, und so setzt sich das fort. Yannick Müller, letztes Jahr im Frühjahr, wo ich nicht, ist er zu mir trainieren gekommen. Und wir haben jetzt vor, im nächstes Jahr 26 im September, anlässlich, wer weiß, was da für ein Pokalspiel war.
Ja, gegen den Verein 400 Kilometer nördlich, ne?
Richtig, einzige Pflichtspiel, was wir gegen RB bis jetzt hatten. Alle Mann in Gelb.
Einer der größten Erfolge.
Genau, und das war ja auch das Jahr, wo wir dann in der zweiten Liga Fünfter geworden sind. Jetzt haben wir echt vor, dort wie eine Art Klassentreffen zu machen nächstes Jahr. Und weil die eben doch so intakt waren. Ne? Also man schreibt sich jetzt noch, obwohl es 10 Jahre her ist.
Und wenn du der Direktor warst von der Klasse, wird die Frage haben wir auch erhalten, der Klassenlehrer war damals Uwe Neuhaus. Und war das vielleicht einer der, vielleicht der größte Fehler, wenn man das klassifiziert, dass man sich von Uwe Neuhaus vielleicht dann doch zu zeitig getrennt hat?
Ja, why see Eddie? What you see is all there is. Man muss immer die Situation damals zugrunde legen. Und ja, es war eine komplizierte Geschichte. Jeder weiß, dass ich auch 4 Monate, dass es mir nicht gut ging, dass ich raus war, dass ich 0 Kontakt zum Verein hatte. Und dann hat mich der Uwe Neuhaus, als ich wieder da bin, hat er mir dann auch gesagt, Mingus, pass auf, ich hoffe, dass du das alles wieder in den Griff kriegst, aber es wird nicht einfach. Und es war in der Tat so, es wurde alles, das ist auch nichts Atypisches, ne? Wenn ein Vakuum entsteht, das füllt sich. Und ich habe mit dem Uwe, wir hatten noch jetzt wieder Ostern geschrieben, anlässlich 10 Jahre meines Anrufs nach dem Chemnitz-Spiel, was wir 2-0 verloren haben. Und wir haben uns auch gesehen und das ist... sind im Rhein. Fakt ist eins, der hat, genau wie der Thomas, das sind jetzt Persönlichkeiten, die ganz einfach zu dem, in das aufgeregte Umfeld passen, ne? die jetzt nicht wie ein Fähnchen im Wind dann umkippen, und die Zusammenarbeit war das Beste, was mir je passiert ist. Das war ein Segen, ne? in einer extrem respektvollen, ja, aber auch nicht affektierten oder ja, in einer sehr ehrlichen Art und Weise. Das insofern war es die schwerste Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Und rückblickend muss man es ganz einfach so konstatieren. Ne? Aber es gibt kein Paralleluniversum, ne? Wo jetzt, wenn wir die Entscheidung nicht getroffen hätten, dass man es irgendwann mal nebeneinander legen könnte, das gibt es ja nicht. Ne?
Dann sind wir, war jetzt ein bisschen der Stimmungskiller hier, ne?
Das wollte ich so.
Ja.
Mit an die Schluss des Jahres.
Ja, nö. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen was über deinen
genau.
Job jetzt hören. Da können wir wenigstens noch ein bisschen was plaudern. Was du jetzt machst?
Ja, ist ja hinlänglich bekannt, dass ich auf die andere Seite vom Tisch gewechselt bin, also im öffentlichen Dienst. Also mein Hauptberuf ist ja jetzt seit 1.3. eigentlich Rentenbezieher. So, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich noch in der Lage, ein bisschen zu wackeln. Und das Kuriose ist, ich habe immer mit meinen Teams unheimlich Schwein. Ich habe auch dort wieder...
Liegt vielleicht am Chef?
Vielleicht habe ich einen kleinen Anteil dran. Aber ich hab junge Menschen um mich rum, wo es wirklich extrem viel Spaß macht, dorthin zu gehen und zu arbeiten. Also wir ergänzen uns auch gut. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir die Finals, wir sollen Finals sagen, nicht den englischen Begriff, sondern Finals, haben wir jetzt nächste Woche vor der Brust, und das wird für Dresden, für Sport Dresden, ein Mega-Event werden. Ne? Wir haben dort einen Radius von 3,5 Kilometern, haben wir von 20 Verbänden die deutschen Meisterschaften, inklusive der deutschen Meisterschaften im Steierstadion. Wobei man sagen muss, die 2 Tage, wo es Tickets gibt, Samstag und Sonntag, Sonntagmorgen habe ich ein kleines bisschen Restkarten, Samstag ist restlos ausverkauft. Wer sich trotzdem angucken will, Donnerstag und Freitag zu den Mehrkämpfen, kann man so ins Stadion kommen, sich das angucken. Und wie gesagt, dann hat man im Alberthafen Triathlon, in der Hafen City ist Rudern. Wir haben 4 verschiedene Teamsportmeisterschaften von Rugby, Flagball und Faustball, eine Joinex Arena ist Akrobatik und Turnen, in der Ballsportarena ist Badminton. Ja, es ist, wird für Dresden ein gigantisches Ereignis, wird mit ein paar Einschränkungen verbunden sein. Es gibt die Zeit ganz einfach nicht her. Anders, dass man eben dort auch mit Sicherheitsaspekten viele Einschränkungen machen muss. Aber wird eine coole Geschichte, und kann ich jeden bloß animieren, sich das mal anzugucken.
Also gar keine Sehnsucht zurück nach dem Profifußball. Nach Snickers und Espresso. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Ich habe dir Snickers mitgebracht. Und
genau deshalb.
Richtig. Nee. Snickers. Vielleicht könnte der Herr Minger auch noch einen Espresso bekommen, weil das muss er ja geliebt haben. Auf der Autobahnraststätte nachts um 3 Snickers und Espresso.
Ja, und die Fahrt.
Kannten die dich da schon? Haben die gesagt, es gibt Menü à la Ralf Minger?
Das Problem ist, du bist ja mal aus einer anderen Richtung gekommen.
Okay. Vielleicht haben sie dich doch bestimmt gekannt,
ja,
oder?
Ja, klar. Vielleicht hat sich's auch rumgesprochen an den Raststätten. Na, jetzt kommt der wieder hier. Mit der Jeansjacke und holt dir seinen Snickers. Nein.
Och, der gibt das gegen Kick, wenn der Berater schreibt, ja, es klappt mit unserem Spieler, das ist doch.
Ja, aber dass die. Der Weg dorthin, bis man dann. Da hat man gerade jetzt wieder das Thema. Na, ist egal. Sage ich jetzt nicht. Die Entscheidung ist bewusst gefallen. Vor 3 Jahren, da war ich sogar noch in der Halle, habe ich die Entscheidung gefallen, weil sich das auch schon angebahnt hat mit dem Steierstadion. Ich war dort involviert in die Planung. Gesagt, irgendwann keine 150.000 Kilometer mehr am Auto und 24/7 und dich von irgendwelchen Beratern voll bleiben lassen. Das ist schon allein die Frequenz vom Hensi, ist schon genial. Ne? Ja, hast du minimal im Vergleich zu damals, was Anrufe anbelangt. Und der Preis war hoch, den man in der aktiven Zeit gezahlt hat, muss man ganz klar sagen, kommen andere Sachen zu kurz. Das ist jetzt von außen stehend, ist immer schön. Dann steht einer auf der Bühne und macht einen Winke-Winke-Onkel und ab und zu gewinnst du ein Spiel. Das ist es ja nicht, das ist ja nicht die Arbeit. Sondern das war die bewusste Entscheidung auf der Zielgeraden mit dem Hintergrund, dass sich dort im Sportpark Ostra noch ein bisschen was entwickeln würde, dass es Dresden meine Heimat ist, dass mein Lieblingsverein
da auch ganz
entspannt ist. Da kommt ich hab's dir doch gesagt.
Voll in die Wunde rein.
Richtig.
Merci.
Trainer, für Sie gibt es morgen nochmal so, wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgeraden und dann gibt es dann morgen doch nochmal so ein bisschen Erinnerung an den Mai, Erinnerung an die Vorsaison. Es geht ins Kino. Es werden wirklich tolle Bilder gezeigt beim Streifen, was wirklich zählt. Markus Zollmer hat den produziert, hat den gemacht. Exklusive und emotionale Einblicke der Aufstiegssaison. Das wird ein schöner, wir haben ja hier auch das Glas von Radeberger stehen, von allen Spielern von Ihnen unterschrieben.
Leider nicht der Pokal.
Ja, ach ja. Aber das wird schön werden, oder? Haben Sie den Film schon komplett gesehen oder sind Sie, ja.
Ja.
Also Sie wissen, was morgen auf Sie zukommt, morgen in den 105 Minuten.
Außer es wird nochmal komplett alles neu, wovon ich nicht ausgehe, weil ich ihn anschauen durfte, genau, sollte was raus oder nicht. Aber ja, ich glaube, alle, die da sind, die können sich extrem darauf freuen.
Und Sie haben einem anderen Stück, ein Stück Bildband, Ihren Namen. Haben Sie das jemals gesagt? In Summe kann ich mich gar nicht erinnern. Also,
ich auch nicht.
Also, aber der Bildband von Dynamo Dresden heißt in Summe zweite Liga, der Weg zum Aufstieg. Ich halte ihn hoffentlich in die richtige Kamera. Gibt es zu erwerben mit wirklich richtig schönen Bildern rund um diese geniale Aufstiegssaison mit diesem tollen Endpunkt dann auf dem Terrassenufer dieser tollen Party und natürlich dem Schlusspunkt dann gegen Unterhaching mit diesem Sieg damals. Also auch das lohnt sich.
Ja, und da biegen wir ein auf die Schlusskarte. Und Hansi, für dich wird es in der neuen Saison nochmal eine ganz neue Erfahrung geben. Dein Sohn steigt mit ein oder ihr beide zusammen seid bei Sky zu hören, zu sehen. Und das erste Spiel, wenn ich da richtig informiert bin, HSV gegen St. Pauli.
Ja, so wird's kommen. Also es ist tatsächlich so, ich bin 64 Jahre alt. Ich habe noch mal 2 Jahre bei Sky verlängert und ich habe so gedacht, ja, arbeiten macht noch Spaß, aber ich werde nicht richtig wirklich noch mal was Neues erleben. Und dann kam die Idee von Sky zu sagen, wir würden gerne am Freitagabend 2 Kommentatoren-Duos bilden und 2 generationenübergreifend. Das eine Duo ist Frank Buschmann mit Florian Schmidt-Sommerfeld und das andere sind dann Hansi und Corny Küpper, Vater und Sohn am Mikrofon. Und da bist du natürlich ganz warm ums Herz geworden, weil das ja dann doch etwas ist, wo du sagst, jetzt lernst du den Beruf dann doch noch mal aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Also wir freuen uns da natürlich riesig drauf. Und ja, ich hatte ja gesagt, der ältere Sohn Alex hat ja Dynamo zum Teil auch begleitet durch die Saison. Und jetzt haben wir uns auch noch überlegt, unsere Katharina, die Tochter, ist die Ressortleiterin bei Ruhr24 für Borussia Dortmund. Jetzt haben wir überlegt, dann machen wir auch noch einen Podcast, Familie Fußball.
Da kennt sich ja Corny auch ganz gut aus
mit dem Podcast. Alle 4 Küppers, genau. Und Cornelius hat ja schon diesen Podcast mit Kevin Großkreutz. Also wie gesagt, im relativ hohen Kommentatorenalter kommt jetzt dann doch nochmal eine Menge auf mich zu, wo ich mich sehr drauf freue.
Trainer, wir freuen uns auf die neue Saison. Und ich habe es letztes Jahr gefragt, da waren Sie noch nicht so richtig entschlossen oder waren noch unentschlossen, weil Sie, glaube ich, noch nicht wussten, was das für ein Event ist, wie wichtig das Event für die Stadt auch ist. Ja, ich habe auch in der letzten Woche gemerkt, man muss so ein bisschen aufpassen, mit wem man zu Konzerten geht. Das könnte Folgen haben, speziell zu Coldplay-Konzerten. Aber am Wochenende beginnt ja die Kaisermania hier in Dresden. Haben Sie eigentlich Pep Guardiola gesehen, wie der bei Oasis mitgesungen hat, Don't Look Back in Anger? Und wissen Sie, an wen ich gedacht habe? An Sie und wie Sie bei Roland Kaiser mitsingen. Es gibt Möglichkeiten, terminlich gesehen.
Ja, das ist richtig. Samstagabend.
Samstagabend?
Die Tickets sind sehr, sehr teuer.
Ja, Mensch, wer den Kaiser sehen will,
habe ich schon gehört, der muss ein bisschen was hinlegen. Ja, ich habe zumindest auf der Rückfahrt von Mannheim mich ein bisschen textsicherer
also gemacht. Extreme sind sie textsicher, ja?
Seit Mannheim-Rückfahrt bin ich verhältnismäßig textsicher.
Wir werden es am Samstag sehen. wir lassen uns am Samstag überraschen.
Genau, so machen wir es. Und damit sind wir sozusagen im Ziel. Da sagen wir vielen, vielen Dank für diesen dynamischen, unterhaltsamen Abend. Wir haben alle wichtigen Saisonvorschau-Fragen gestellt, auch wenn wir nicht immer die Antworten erhalten haben, die wir uns erhofft hatten. Aber aller guten Dinge sind drei und wir laden Sie schon heute fürs nächste Jahr ein, Thomas. Da gucken wir mal, was wir dann rauskriegen.
Wir freuen uns auf jeden Fall aufs 341. Zweitligaspiel und auf eine tolle Saison mit Dynamo Dresden. Wir hoffen, dass die Sportgemeinschaft die zweite Liga so richtig schön rocken kann und uns viel positiven Gesprächsstoff liefert. Damit danke an alle Gäste. Ralf, Thomas, Hansi. Danke an unser Team, an ein wirklich geniales Team, an unseren Partner Radeberger Pilsner und an euch hier im La Campagnola, an euch alle, die im Livestream zugeschaut haben. Also vielen Dank und die uns jetzt im Podcast zuhören. Schön, dass ihr dabei seid und wir freuen uns auf eine wunderbare Saison in Liga 2.
Und den besonderen Dank ans Produktionsteam, die prognostiziert hatten, dass es ab 20.15 Uhr nicht mehr regnen wird. Und es gibt also Leute, die mit Prognosen auch richtig liegen.
Ja, das kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Einen schönen Abend aus dem La Campagnola. Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.